Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem besonderen Thema, denn wir wollen mit unserem Gast diskutieren, was es in Deutschland und Europa braucht, um hier wieder Momentum und Mut aufzubauen, damit unsere Wirtschaft und damit auch Gesellschaft vorankommt. Dazu hätte ich mir keinen besseren Gast wünschen können als Jan-Hendrik Goldbeck. Hendrik ist seit 2007 in dem familiengeführten Unternehmen Goldbeck eingestiegen und ist seitdem auf 13.000 Mitarbeitern und über 6 Milliarden Umsatz gewachsen. Als erfolgreicher Unternehmer weiß er um die Marktgegebenheiten. Er weiß, wie man Prozesse und Produkte baut. Gleichzeitig ist er über die REACT-Initiative bestens vernetzt und spricht regelmäßig in besonderen Formaten mit der Politik, mit der Wirtschaft und mit Lenkern und Denkern dieser Gesellschaft. Wir wollten von Hendrik wissen, was braucht es wirklich, um in Deutschland voranzukommen? Was funktioniert gut und wo sieht er die Chancen als Unternehmer für die nächste Generation, um Deutschland nach wie vor an der Spitze der Weltwirtschaft zu sehen? Freu dich auf ein lustiges, tiefgreifendes und sehr authentisches Gespräch. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Die Bundesregierung hat gerade das größte Entbürokratisierungspaket beschlossen. Ist das hier schon angekommen oder noch nicht?
Also A, ist es bei mir noch nicht durchgedrungen. B, müsste ich mal wirklich im Detail schauen, was es heißt und was es dann wirklich macht. Also ein besonderes Feature von Entbürokratisierung ist es, glaube ich, das ein Lieblingsthema der Politik seit gefühlt ewig. Und dann passiert sehr wenig in der Realität. Und deswegen müssen wir, Vorschusslorbeeren sind da, es ist gut, sicherlich auch in eine richtige Richtung. Die Frage ist, ist es konsequent genug, trifft es die richtigen Themen oder bleibt es an der Oberfläche? Ich habe noch nie einen, und ich habe glücklicherweise oder interessanterweise ja schon viele so Minister und so kennengelernt, und keinen Politiker kennengelernt, der gesagt hat, wissen Sie, Herr Goldbeck, Bürokratie finde ich total super. Also alle finden das doof, weil das muss man ja doof finden. Aber wenn man im Detail dann darauf eingeht, sagen wir, nee, das wollen wir doch noch behalten und dies noch behalten. Und das ist ja auch wichtig, weil das liegt daran, dass von diesen Bürokratie-Themen natürlich der Hintergrund meistens erstmal ein gut gemeinter ist. So. Du sagst, ich schütze die Arten, das Denkmal, das Wasser, die Lärmbelästigung der Mitbürger etc. etc. Also es folgt immer so hehren Tugenden. Und irgendwann steht man auf und sagt, voller Schutzmechanismen vor der bösen Realität da draußen haben wir ganz viele kluge Regeln eingeführt und sie lähmen uns allerdings, dass wir keinen Schritt mehr vorangehen können oder dass alles unendlich lange dauert.
Ich habe mal von jemandem gehört, die Aufgabe eines Politikers ist es ja, Gesetze zu beschließen und sie nicht wieder rückgängig zu machen.
Wo steht das? Also der Politiker muss gut regieren und manchmal muss man Sachen wieder rückgängig machen. Realität passiert und ich glaube, jeder Mensch kann verorten, dass man schon hier und da man mal zurückrudern muss, diese Einstellung war nicht richtig oder das war früher richtig, aber nicht mehr heute.
Ich spüre jetzt schon die Energie und ich glaube, alle, die jetzt zuhören, es werden die nächsten Stunden oder Stunde wird auf jeden Fall, wir wollen den Deep Dive machen. Hendrik, ich freue mich sehr, dass wir heute bei dir sind. Wir haben die nächsten Themen oder ich habe mir gedacht, worüber wollen wir mit dir eigentlich heute sprechen? Und bevor wir irgendwie darum nochmal sprechen, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her, habe ich mir gedacht, es ist auf jeden Fall mal spannend, heute das Thema anzureißen, wie man eigentlich aus Bielefeld einen globalen Player wie Goldbeck baut. Ich weiß noch den ersten Moment, als ich Goldbeck das erste Mal namentlich irgendwie wahrgenommen habe, nachdem ich irgendwie an vielen Baustellen vorbeigefahren habe, war natürlich der Bau der Tesla-Fabrik. Ich glaube, da seid ihr im Medial nochmal wirklich in der Wahrnehmung, in der breiten Masse gestiegen. Dann finde ich das Thema heute ultra spannend, nochmal zu schauen, okay, wie habt ihr das gebaut, aber welches Mindset und welche Innovationen stecken eigentlich wirklich dahinter? Wir wollen heute viel über Europa, über Deutschland sprechen. Wir wollen von dir lernen, wie guckst du eigentlich auf diese ganzen breiten Themenfelder, die da draußen so unterwegs sind. Und natürlich wollen wir von dir lernen, wenn du heute nochmal etwas jünger wirst, was würdest du der nächsten Generation mitgeben, um quasi zu sagen, mit deinem Wissen von heute, wie du nochmal starten wollen würdest. Jetzt sag uns nochmal, ich habe dich eben schon gefragt, wo sitzen wir eigentlich und wer saß alle schon in diesem Boardroom? Also man kann auf jeden Fall, alle, die jetzt bei YouTube zuschauen, hinter uns ist der große Frankfurter Airport.
Ja, das waren sehr schöne, nostalgische, bisschen zu beklemmende erste Erinnerung an diesen Ort, weil wir sind hier eingezogen am 1. April mitten im Lockdown 2020. Und hier das Einzige, was noch gestartet sind so ein paar Frachtflugzeuge. Und man guckte immer auf diese Flugzeuge voll von Fernweh und Melancholie und dachte, es gibt eine Welt da draußen und irgendwann wird es
mich auch wieder.
Thema React, denn das war auch so die gleiche Geburtsstunde, wo wir sagten, es gibt doch noch eine Welt da draußen und irgendwas muss man doch jetzt tun können, irgendwas muss man bewegen können. Also wir sitzen hier am Frankfurter Flughafen, aber nicht nur das, am ICE-Terminal, an dem Autobahnkreuz A3, A5, also das ist sozusagen im Kontext von Mobilität sicherlich absoluter Prime-Spot in Deutschland. Und das war auch der Grund für uns, dass wir gesagt haben, hier wollen wir gerne hin, weil wir sind viel beim Kunden, wir sind viel mit Menschen und eben in Richtung unserer Baustelle unterwegs. Und deswegen ist diese Mobilität für uns auch eine ganz wichtige Thematik. So.
Saß ihr schon so in dem Raum?
Oh, viele. Also wir haben hier eben einige von diesen besagten React-Treffen gehabt und da waren, also was weiß ich, Christian Seewing, Ola Kilenius von Henkel, die Simone Bargeltra, Martin Brudermüller, damals CEO von BASF. Wir haben Petra Justenhofen von PwC, Rolf Buch von Vonovia, aber eben auch Joko Winterscheid, der mit am Start war, häufiger zu Gast war, aber genauso, vielleicht verordnet man das nicht sofort, Professor Maya Göpel. Übrigens natürlich, genau wie du, so viel darf ich spoilern, auch aus Bielefeld. Und da sagt noch einer, Bielefeld-Verschwörung hat keinen Hintergrund. Ne? Also so, und übrigens, Christian Seewing hat auch seine beruflichen Anfänge in Bielefeld gemacht und so lässt sich das weiter fortführen.
Wir müssen mal über deine Anfänge sprechen, weil du gesagt hast, Bielefeld, ich habe mich schon geoutet, ich bin in Hamburg geboren, ich habe da meine ersten beiden Lebensjahre in Bielefeld in Jöllenbeck verbracht. Meine Erinnerungen sind überschaubar.
Jeder, der behauptet, dass er zumindest schon mal in Bielefeld gewesen ist, ist damit Teil der Bielefeld-Verschwörung. Du gehörst mit zum Club.
Du ja aber auch. Bist du da aufgewachsen? Ihr kommt ursprünglich her. Nimm uns doch mal mit, wie war dein Start ins Leben? Wie bist du groß geworden? Was waren die ersten Jahre im Leben von Henkel?
Genau, 1976 geboren ganz normal in der Provinz aufgewachsen. Also es war auch damals, ich bin in einem Haus aufgewachsen, neben dem Hause meiner Großeltern, zusammen mit meinen beiden Brüdern. Und es war tatsächlich ein umgebauter Stall. So, ich weiß gar nicht, ob Schweine oder Esel oder sonst irgendwas. So, aber es war dann eben ein normales Wohnhaus sozusagen, irgendwo in einem Vorort eines Vororts von Bielefeld, Bielefeld-Quelle in diesem Fall genau. Und das war auch schön, beschaulich, nah dran an der Natur, immer viel draußen gewesen, aber auch explizit sehr, sehr normal, ja.
Und dann ging es ja los. Du hast studiert am KIT in Karlsruhe, also hast dann gesagt, aus Bielefeld jetzt erstmal raus, in die große, weite Welt, nach Karlsruhe.
Ja, ganz große, weite Welt. Karlsruhe ist ungefähr genauso groß wie Bielefeld. Ich war zwischendrin noch einmal, damit ich meine ganzen Outback-Erfahrungen auch komplettiere, so hatte ich noch ein Jahr in Wisconsin auf einer Boarding School verbracht. Das war also auch sehr speziell. Wisconsin ist wirklich auch echt weit draußen in den USA und das war eben auch nicht in Milwaukee, sondern so in einem Ort, der Beaver Dam hieß. Also Name war Programm. So, und dann eben nach dem Zivildienst ab ans KIT. Ich hatte damals tatsächlich relativ früh schon so auf der Agenda, okay, ich gehe bei uns ins Familienunternehmen. Ich hatte originär mal gedacht, vielleicht jetzt mal irgendwie Journalismus oder vielleicht wird es auch Schriftstellertum, war aber immer so, da gesagt, du hast ja die Absprunggröße dafür ist so, du bist einer von, quasi damals, weiß nicht, war es 5 oder 6 Milliarden, also du hast keine besonderen Rahmenbedingungen dafür, das zu können, außer dein eigenes Talent. Das hätte ich im Zweifelsfall auch vielleicht mal versucht, weil ich fand das spannend, so mit Worten und Ideen Themen auf den Punkt zu bringen, vielleicht Leute zu begeistern, Themen zu reflektieren und Wahrheiten vielleicht zu profilieren und voranzubringen, auch damit einen gewissen, ja, man würde heute auf Neudeutsch sagen, Impact zu erzeugen. Aber mir kamen dann relativ schnell 2 Themen. Das eine ist eben die so bei einem Praktikum, Schülerpraktikum, habe ich so in einer Lokalzeitung gemerkt, du fängst halt eben wirklich dann an mit Berichten über die Präsidiumswahl des lokalen Kaninchenzuchtvereins oder berichtest über spektakuläre Ereignisse wie Frau hat sich bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen oder so, was sicherlich für sie tragisch war, aber vielleicht die Menschheit als solches nicht bewegt. Und gleichzeitig war die Situation, Moment mal, da ist dein Vater und der macht irgendwas, verstehst du noch nicht so ganz, Aber da sind, ich weiß gar nicht, ob es damals 200 Leute waren oder sowas zu dem Zeitpunkt oder 300 oder 400, aber es war kein Riesenunternehmen, war ein spürbarer Mittelständler, aber eben auch keine Konzern oder sowas. So, aber der macht das, der hat da total Bock drauf und irgendwie kommt er damit gut über die Runden und berichtet auch immer, was er so Neues macht. Also der kreiert was, der schafft was. Und das hat mich so ein bisschen angezündet, weil wie glaube ich viele andere Kinder auch, ich habe einfach gerne gespielt, ne? So im Sinne von für Spielen, ne? Möchtest du auch gerne gewinnen, was entwickeln. Ich fand dann irgendwo in der Zeit auch so Strategiespiele, später auf dem Computer dann so diese Echtzeit-Strategiespiele, Sachen zu entwickeln, gucken, aufbauen und so weiter. Ja, so StarCraft, Warcraft, solche Sachen und genau, alles sowas in der Richtung. Und dachte ich so, Mensch, das Wirtschaftsleben ist doch eigentlich, wenn du es so betrachtest, wie ein großes Strategiespiel. Du baust Ressourcen auf, du musst Allianzen schmieden an der Stelle und gehst eben in einen Weg, wo du eben sinnvoll Themen weiterbringst, dadurch wächst, dadurch in das nächste Level kommst, in Anführungszeichen. Und da habe ich gesagt, das ist doch vielleicht für mich einfach, da habe ich eine absolut privilegierte Position, weil ich ja auf einer ganz anderen Absprunghöhe anfangen darf als andere. Und wenn das tatsächlich vielleicht sogar Spaß macht, dann probier's doch einfach mal. Und da mit dieser Entscheidung bin ich dann eigentlich in meiner Ausbildung, also sprich ins Studium gegangen, habe meinen ersten Job dann gewählt bei der damals IVG Immobilien AG. Das war so damals die größte deutsche Immobilienaktiengesellschaft.
Als Vorstandsassistent.
Ja, ich war zunächst Trainee für 2-3 Monate und bin dann glücklicherweise relativ schnell rekrutiert worden für diesen noch ein bisschen spannenderen Job. Also als Vorstandsassistent, da hat man zwar auch nur geliehene Autorität, aber man darf irgendwie überall mit reinschauen und versteht so ein bisschen die Hintergründe, wie Entscheidungen getroffen werden. Das war schon ganz cool. Ich hatte allerdings maximal gar keine Ahnung vom echten Geschehen auf der Baustelle und mir war schon klar, irgendwann gehe ich ins Bauunternehmen zurück. Und das habe ich dann eben 3 Jahre später gemacht, 2005, und habe dann, also ich bin ziemlich genau auf den Tag 20 Jahre bei Goldbeck jetzt und durfte dann aber nochmal Bauleitung machen, Projektleitung machen, um mein Outback-Quartett fortsetzen zu können, war ich ein Jahr lang in Rumänien, dann in Transsilvanien da im Outback. Also
da, wo man hin will, ja.
Die ganzen Hotspots dieser Welt, Bielefeld, Quelle, Transsilvanien, Beaver Dam, Wisconsin, I've seen it all, ja. Yep.
Stanford, London, aber forget it, that's the real
shit, ja.
Jetzt fragen sich natürlich viele, und die den Namen noch Goldbeck noch nicht kennen, du bist 2005 rein, hast dann 2 Jahre quasi erstmal Transsilvanien und die ganze Welt nochmal erkundet, bist dann ab 2007, glaube ich, mit deinem älteren Bruder mit in die Geschäftsführung rein, also ihr habt so ein bisschen den Übergang gemacht, und dann beginnt ja eigentlich diese Blaupause für vielleicht Bielefeld, vielleicht den Mittelstand, wie ihr aus diesem mittelständischen Unternehmen so einen globalen Konzern geformt habt. Ihr wart damals bei knapp 600 Millionen Umsatz, seid jetzt zwischenzeitlich über 6 Milliarden. Ihr seid 13.000 Mitarbeiter in ganz Europa. Also wir sitzen hier, du hast gesagt, zentrale Lage. Also es ist nicht mehr das Bielefelder Kaff, sondern du hast hier eigentlich alles fußläufig zu erreichen. Ich glaube, die Frage wäre zu einfach zu sagen, Henrik, was waren die Erfolgsrezepte oder Faktoren der letzten 15 Jahre? Aber vielleicht kann man das trotzdem nochmal so ein bisschen dekodieren, zu sagen, was waren so Faktoren, wenn du zurückschaust, die vielleicht zu dem Zeitpunkt schon völlig klar waren oder noch gar nicht, aber dann diesen Weg für euch so geebnet haben?
Also zunächst erstmal ein kleiner Disclaimer, stay true to your roots. Ich bin immer noch wöchentlich in dem Bielefelder Kaff und I love it. Also ich bin nach wie vor überzeugter Bielefelder im Herzen. Gleichwohl Frankfurt liebe ich eben genauso. Das ist diese Ambivalenz ertrage ich auch da ganz gut. Ja, ich glaube damals, als ich angefangen habe, so Geschäftsjahr 2004, 2005 ist so mit 400 Millionen geendet, kam gerade direkt aus der sogenannten Baukonjunkturkrise raus. Die meisten von den Hörern werden das nicht wissen, aber wir haben wirklich so eine Art von Armageddon-Momentum im Bauen gehabt. Anfang der 90er Jahre ist die Baubranche extrem explodiert, ja. Ganz einfach, weil wir da die Wiedervereinigung in Deutschland hatten. Also das heißt, wir haben einen relativ schnellen, abrupten Switch in einen harten Nachfragemarkt gehabt. Das heißt, oder also Angebotsmarkt, die Anbieter haben eben profitiert von einer starken Nachfrage, so rum halt. Und das heißt, war für uns auch damals Glück, weil wir genau in diesem Momentum diese Grundsatzidee von unserem Geschäftsmodell, Gebäude als hoch individuell konfigurierbare Produkte zu verstehen. Also, liebe Hörer, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Auto, ja. So ein Auto kannst du ja auch konfigurieren, Gebäude vielleicht noch individueller, weil es ja auch jedes Mal auf einem individuellen Grundstück ist, aber diese Grundlogik der Industrialisierung, automatisierte Prozesse im Sinne einer Produktion, die Möglichkeit, Sachen in großer Stückzahl einzukaufen, weil man ja weiß, welche Bestandteile sein Produkt hat, etc. Und dann eben in einer gewissen Konfigurierbarkeit zu sagen, kann ich mir mein Büro, meine Halle, mein Parkhaus entsprechend konfigurieren. Das sieht am Ende individuell aus, aber das Unsichtbare ist standardisiert und somit auch industriell fertigbar mit kontemporären Technologien. So, ne? Das ist so die Grundlogik. Das war für viele sehr, sehr schräg, aber dann kam genau dieses 1990-Momentum. Und da passierte eben die Nachfrage und haben wir gesagt, naja gut, wenn die das so machen und die können da anbieten, dann machen wir das so mit denen. Dann kamen wir eben 1995 und dann kam eben 10 Jahre lang Durststrecke. In der Zeit hat sich die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe, also die Arbeiter und Angestellten, von 1,4 Millionen auf 700.000 reduziert. Armageddon, ja, jeder Zweite raus. Weil einfach Überkapazität, Wirtschaftsschwäche etc. Und dann kam eben das Jahr, nachdem du gefragt hast, 2005 sozusagen, in dem ich dann anfangen durfte. Und wenn man das so auf so einem Chart sieht, dann sieht das so ein bisschen aus nach einer exponentiellen Entwicklung. Und als die Luzi so richtig abging, das war so 2005, als ich dann angefangen habe, könnte ich sagen, ich bin so ein geiler Typ. Also als ich dann, ne, und dann ging das einfach nur, ne, also Mr. Exponential. Nein, nein, nein. Diesen Ruhm maße ich mir nicht an, sondern ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich zu einem Zeitpunkt angefangen habe, wo genau dann wieder konjunkturelle Morgenluft war. Also ab dann wurde die Baukonjunktur richtig gut und zwar tatsächlich mit einem, ich sag mal, konjunkturellen Frühlingsgewitter im Kontext der Weltfinanzkrise 2009 mal abgesehen, aber fast 17, 18 Jahre lang ging das halt volle Kapelle nach vorne. Und wir haben eben diese Baukonjunkturkrise bis 2005 ganz gut überlebt. Wir haben keine Standorte geschlossen, obwohl wir auch da teilweise in roten Zahlen waren. Da hat uns ein bisschen so eine ostwestfälische, störrische Haltung, so eine Sturheit auch geholfen, sozusagen. Es muss möglich sein, da entsprechend auch erfolgreich zu sein. Und tatsächlich, als die Konjunktur dann wieder losging, waren auch viel weniger Anbieter da. Und dann konnten wir wirklich auch auf diesem sehr gut erweiterbaren, skalierbaren Geschäftsmodell entsprechend wachsen, weil wir eben viele Fähigkeiten hatten, die dann gefragt waren und konnten eben auch durch die eigene Produktion schnell Material liefern und so weiter und durch die vielen Standorte waren wir schnell am Markt und das konnten mein Bruder und ich gut prägen. Aber ich bring's nochmal genau auf den Punkt. Was sind die Kernelemente? Wieso kann man so schnell wachsen? Du brauchst zwei Themen. Eins ist ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, dass du sagst, das, was du tust, tust du irgendwie ein bisschen besser und schlauer als andere. Das ist bei uns dieses Produktthema, von dem ich geredet habe. Das zweite ist, sei ein gutes Unternehmen. Verhalte dich gut zu, man spricht so von Stakeholder, also zu den Beteiligten im Unternehmen. Und bei Stakeholder meine ich auf der einen Seite natürlich die Kunden, weil kundenfreundlich und kundenorientiert, klar, Haken dran. Die Mitarbeiter, ich glaube, das ist auch inzwischen bei jedem angekommen, dass man idealerweise seine Mitarbeiter gut behandelt, dass man ein gutes Miteinander hat. Die Partnerunternehmen, man ist nicht allein in dieser Welt, sondern man macht alles da draußen, auch auf der Baustelle arbeiten wir ganz viel mit Handwerkern etc. zusammen. Also auch da sollte man idealerweise einen guten Kompass haben und wir haben ganz viele Unternehmen, die seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit uns zusammenarbeiten und immer wieder arbeiten. Und last but not least die Gesellschaft. Ne? Das heißt also, man ist als Unternehmen immer verantwortlicher Bestandteil der Gesellschaft und hat mit den Produkten, die man erzeugt, mit den Arbeitsplätzen, die man schafft, mit den Steuern, die man zahlt, ein Momentum, wo man der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, aber auch sollte. So, wir profitieren davon, bin in privilegierter Position. Ich habe das Glück, mit einem gut funktionierenden Unternehmen natürlich auch entsprechend monetär dann sehr gut situiert zu sein. Aber Größe, Erfolg bringt Verantwortung mit sich und eine Verpflichtung mit sich, eben auch gesellschaftlich dazu beizutragen. Idealerweise hat man das auch schon in seinem Geschäftsmodell sozusagen verankert.
Du hast zwei interessante Sachen gesagt und die erste Frage wäre, so, haben wir so ein bisschen das 1990 Déjà-vu, also dass wir jetzt quasi wieder in die Apokalypse rutschen, ist das quasi der Zyklus, der uns jetzt erwartet, weil wir wollen auch so ein bisschen über das Zukunfts- und Zielbild von Europa sprechen. Also gib mal einen Lagebericht. Wie geht's gerade aus? Wie geht's gerade der Baubranche? Wie geht's gerade Deutschland aus deiner Sicht?
Ja, so mittel, ne? Also Wirtschaftsbau ist gerade, das ist gerade keine Party da. Frühindikator ist immer so Logistikhallen, weil wenn ich die Idee habe, dass ich meine Produkte wesentlich mehr verkaufen kann, anders verkaufen, dass ich wachsen kann, dann gucke ich auch, dass ich irgendwo meinen ja, Materialfluss, meine Produkte entsprechend so in der Lagerung von Vormaterialien oder Endmaterialien optimal positioniere für Wachstum, für neue Märkte und dann zieht das eben eine gewisse Nachfrage mit Logistik nach sich. Das ist zurzeit, hat sich halbiert im Vergleich zu 2022. Also und da gibt es auch keine Morgenluft. Das ist so, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Ne? Was läuft, ist halt so öffentliche Grundthematik, aber am Ende haut man halt Steuerausgaben raus. Ist zwar richtig, dass man in Schulen investiert, etc. Auf jeden Fall, Bildung müssen wir nicht drüber reden, dass das für uns das Kernmomentum von Zukunftsfähigkeit ist. Aber mir wäre es natürlich ein bisschen wohler, wenn wir als Land oder als Kontinent insgesamt wieder mehr Dynamik entfachen würden. Und Stand jetzt ist es nicht klar. Wir sind an so einem Scheideweg und der definiert sich meines Erachtens über die nächsten 12 bis 15 Monate. Das heißt, kann unsere Regierung jetzt uns als Bürgern und uns als Wirtschaftssubjekten glaubwürdig vermitteln, wir haben die Themen erkannt, wir haben sie angepackt, wir haben Reformen eingeleitet und dadurch generieren wir wieder Zuversicht, Dynamik, Momentum. Wenn das hier zum Beispiel noch gewürzt wird mit einer hoffentlich dann irgendwann passierenden Lösung in dem Ukraine-Krieg, dann könnte es wirklich wieder Momentum, Morgenluft, positive Stimmung geben. Das Szenario kann man aber natürlich genauso anders malen. Man sagt am Ende, das waren gut gemeinte Themen, man hat zu kurz gegriffene Reformen, Entbürokratisierung ist nur Lipservice, also viel heiße Luft und am Ende passiert nichts so in der normalen Realität, sodass man es auch wirklich spüren kann. Neben der Tatsache, dass Ukraine weiterläuft, der Krieg, kommt irgendwo noch ein nächstes Feuer, was irgendwo ausbricht und vielleicht eine nächste Pandemie, sonst was. You don't know. So, wir müssen als Unternehmen immer in verschiedenen Möglichkeiten denken. Stand jetzt würde ich erstmal sagen, lass uns dafür arbeiten, dass wir jetzt ein Momentum, positives Momentum auch in die aktuelle Regierungsphase reinkriegen, weil wenn das jetzt versandet, dann kommt das Erstarken der Ränder und ich möchte nicht in einem links- oder rechts dominierten Land irgendwo agieren. Das sind beide Szenarien, die ich aus verschiedenerlei Perspektive nicht für tragbar halte.
Lass uns dieses positive Momentum aufbauen. Hat es auch damit zu tun und vielleicht das, was ihr 2005 oder davor schon gemacht habt, braucht Deutschland ein bisschen mehr Sturheit? Also wenn wir jetzt gerade diese Durchstrecke haben seit 3 Jahren, ist es jetzt so gerade ein bisschen durchhalten? Oder, weil du hast gesprochen, wir leben ja jetzt in einer so globalisierten Welt und auf der einen Seite kann man jetzt sagen, wir haben Faktoren Ukraine, Krieg, China, Amerika, das passiert super viel. Ist dein Appell, lasst uns größer denken und lasst uns die deutschen Mittelständler zu globalen Unternehmen wachsen lassen, so wie ihr es getan habt? Oder ist es jetzt gerade eher, hey, lasst uns auf Deutschland konzentrieren, lasst uns schauen, wie wir hier positives Momentum schaffen können, um daraus dann wieder die neuen Exportschlager zu bauen?
Naja, erstmal grundsätzlich ist es so, du musst natürlich ein Produkt haben, wo der Kunde sagt, finde ich super. Ne? Also wenn du sagst, du hast irgendwie einen neuen Cola-Drink und die Leute mögen den aber nicht, dann kannst du sagen, ja, der ist aber total super, weil... Aber er wird dann am Ende nicht gekauft. Das heißt, diese Grundverantwortung liegt immer erstmal bei den Unternehmen. Zu sagen, ich muss mir ausdenken, wir haben diese und jenen technologischen Parameter, diese und jenen soziologischen Parameter im Sinne von, was verändert sich da draußen? Was passiert da gerade? Und wenn ich daran denke, was in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren passiert, wie kann ich mit dem, was ich anbiete, irgendetwas darstellen, was die Menschheit, meine Kundenmenschheit sozusagen braucht? So, und bei uns sind es vielleicht bezahlbare, nachhaltige, aber dennoch ästhetische Gebäude. So. Und jeder muss das für sich machen. Die gute Nachricht ist ja, wir leben gerade speziell durch KI wieder in so einer Zeit mit einer Art von ja, exponentiellem technologischen Wandel. Das heißt, ein Wandel, der sich doch sehr rapide entwickelt. Und immer wenn sich Wandel rapide entwickelt, gibt es dort für diejenigen, die das kennen und rechtzeitig antizipieren und was darauf aufbauen, eine echte Chance. Und in der Zeit, wir sind trotz der Spannung zwischen den verschiedenen Machtblöcken ja immer noch in einer globalen Wirtschaft, da kannst du natürlich dann, wenn du eine gute Idee hast, auch in, über Deutschland hinaus deine gute Idee weiter verkaufen und damit erfolgreich sein. Solche Beispiele gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in jedem Land. Und am Ende ist das dieses Kernmomentum der unternehmerischen Energie. Das steht an allem Anfang. Nicht die Situation, wie dereguliert oder sonst was wir sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und darauf muss die Bundesregierung wechseln, weil wir sind ja auch, ich will mal sagen, glücklicherweise nicht mehr in einem Land mit einer Mauer. Das heißt, jeder, der Bock drauf hat, das irgendwo anders zu machen, wird es dann irgendwo tun. Und wenn die Rahmenbedingungen auf gut Deutsch scheiße sind, dann wird er irgendwann sagen, nee, bis zu diesem Zeitpunkt war ich aufgrund von Heimatliebe und Verbundenheit bereit, aber jetzt halt nicht mehr. Und das müssen wir uns natürlich immer wieder angucken. Aber nochmal, Kernelement ist auch diese unternehmerische Dynamik von jedem Studenten, der ein Startup gründen will, bis hin zu den Mittelständlern, bis zu den großen Konzernen.
Wenn wir sagen, Timing ist für das Unternehmerische, für den unternehmerischen Erfolg, ist es wahrscheinlich eine der wichtigsten Komponenten, die du auch am wenigsten beeinflussen kannst. Du hast eben KI angesprochen. Was siehst du als nächste große Wellen, wo wir als Standort Deutschland die Ressourcen haben, vielleicht noch nicht die Ambitionen, aber wo du sagen wirst, das sind irgendwie neben der Baubranche nochmal Produkte, Branchen, die wir nochmal exponentieller denken können und sollten?
Also ich habe jetzt ja auch nicht die Glaskugel und bin jetzt sozusagen der globale Tech-Guru auf alle Branchen bezogen. Ich kann dir relativ klar definieren, was wir bei uns in der Baubranche tun. Insgesamt, glaube ich, kann man schon pauschal sagen, dass die Möglichkeiten, die KI als Beschleuniger von Ideen, ich kann ja viel schneller Themen durchexerzieren, gedanklich erfassen, ich komme schneller an Informationen dran, kann komplexe Sachverhalte mit Hilfe von KI besser ordnen, ich kann riesige Datenmengen viel besser auf ihren Informationskern, der relevant ist, untersuchen etc. Und alle, die das nutzbar machen, die können ihr eigenes Geschäftsmodell, ich meine, KI ist ja nur für die wenigsten Unternehmen wirklich ein Geschäftsmodell als sich. Das sind die, wenn du ein LLM hast, wenn du OpenAI bist, ist KI dein Geschäftsmodell. Aber das ist trotz der Tatsache, dass die ganz wichtig und groß sind, am Ende egal. Viel spannender ist es, diejenigen, die das sinnvoll nutzen können. Und die gute Nachricht, das kann eigentlich fast jedes Unternehmen tun, um zu gucken, wie kann ich schneller, qualitativ hochwertiger, besser werden, um eben einfach das, was ich tue, auf das nächste Level zu heben.
Wenn du auf Europa blickst, sind wir als Europa, verhalten wir uns noch zu klein. Wir haben 450 Millionen Einwohner. Wir sind eigentlich so die zweitgrößte zusammenhängende Volkswirtschaft, wenn man das so will, in der Welt. Warum tun wir uns trotzdem so schwer zwischen China und USA?
Das Problem ist natürlich immer die Fragmentiertheit. Also wir sind als Europa groß, aber sind wir Europa? Ich meine, das heißt Europa, das steht auf der Karte, kann man lesen, E, U, R, O und so weiter. Aber das Momentum, wenn du sagst, du bist aber eigentlich ganz viele Kleinstaaten, die alle sagen, so richtig interessiert mich das auch nicht. Weißt du? Ich meine, ich bin ja der Deutsche und was der Franzose sagt und so weiter. Und da haben es natürlich Mächte, will ich es mal sagen, wenn du sagst, du hast so diesen, im sagen wir mal, härtesten Fall so ein autokratisches Thema, wo man sagt, so pass mal auf, da vorne ist geradeaus und da gehen wir jetzt mal alle hin, ist natürlich viel handlungsfähiger so. Und da ist es jetzt so als Europäer, der ganz viel über Demokratie, Beteiligung etc. redet, dreht man sich da gerne im Kreise und sucht gerne auch Gründe, wieso das alles doof ist und wieso das langfristig nicht funktionieren wird. Fakt ist, wenn du siehst, so irgendwo in China sind, glaube ich, irgendwie in Shanghai von 2004 bis 2018 oder sowas, keine Ahnung, weiß nicht, 14 U-Bahn-Linien gebaut worden. Ich glaube, in der Zeit haben wir ein Planfeststellungsverfahren hinbekommen oder sowas an der Stelle. Das sind so es gibt so absurde Dimensionen. Ich kann das jetzt nicht so auf dieser Faktenbasis alles jetzt für die Karlauer dann hinkriegen, wo du sagst, Geschwindigkeit ist heutzutage natürlich eine Tugend, die einen voranbringt, die einen teilnehmen lässt an diesem Wirtschaftswettbewerb. Und dieses Thema Wirtschaftswettbewerb, ja, da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, boah, ich finde es so doof, dieses Ganze höher, schneller, weiter, das nervt mich und so, aber das ist so ungefähr so ein bisschen auf dem Niveau, wenn du sagst so, boah, ey, das mit der Schwerkraft finde ich so doof und so, das kann man sagen, man kann die auch doof finden, die Schwerkraft, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt dieses Glas hier aus meinen Fingern gleiten lasse, ist relativ hoch, dass es aufgrund dieser doofen Schwerkraft nach unten fällt, also da könnten wir jetzt noch ein bisschen Splash und Splatter hier bauen. Ich will sagen damit, wir müssen uns diesen Wettbewerben stellen, auch zu sagen, schnell etwas zu realisieren. Wir können es uns nicht leisten, dass ein Bauvorhaben, weil alles gründlich abgeprüft, beteiligt und mit einem städtebaulichen Wettbewerb wegen der Baukultur und dann hast du noch die gesamten Artenschutz, die Denkmalschutzthemen, die Wasserschutzthemen, alles in sich selber gute Themen, wenn die in der Gesamtschau bedeuten, es braucht aber 7 Jahre, bis du irgendeine dringend benötigte Infrastruktur, das kann Wohnen sein, das versteht jeder sofort, aber es kann auch einfach eine Fabrikhalle sein, in der ich jetzt zum Beispiel eine neuartige Batterie oder sonst irgendeine coole Erfindung entsprechend mache. Ich kann mir das nicht leisten, diese ganzen Zeiten, weil ich sage, das Ganze da draußen passiert zurzeit schnell.
Und müssen wir das europäisch denken oder sollten wir das erst deutsch denken? Weil Tugend von Schnelligkeit, also auf der einen Seite, wie du schon sagst, schieben wir vieles nach Brüssel und sagen, wir können nicht, weil wir irgendwie rechtlich gebunden sind. Auf der anderen Seite schaffen wir es ja auch nicht umzusetzen.
Ja, was wäre das Schönste? Das Schönste wäre, wenn wir es europäisch denken könnten. Und da können wir natürlich auch als Bürger immer unsere Stimme dafür erheben, dass wir entsprechend auch proeuropäische Parteien entsprechend dort eben in Brüssel unterstützen und eben national unterstützen. Also wir sind als Europa jemand, als Kontinent jemand in der Welt. Wir haben ein, ich sag mal, anfassbares Wertegefüge, was sich sozusagen aus der Nachkriegswerte-Welt- und Werteordnung herausgebildet hat. Ich will es mal sagen, im positiven Sinne ist das ein klares Bekenntnis zu einer leistungsfähigen Marktwirtschaft inklusive sozialer und ökologischer Verantwortung. Pluralismus, Weltoffenheit, aber eben auch Leistungsfähigkeit und ich sag mal ein positiver Kapitalismus. Wenn wir das alle so sehen und auch bereit sind, hier und da gewisse nationale Interessen aufzugeben, dann kriegen wir mehr Europa. Diese berühmte Kapitalmarktunion ist schon seit Ewigkeiten eine Diskussion, wo auch jeder Experte sagt, brauchen wir jetzt, damit wir insgesamt in Europa schlagfähiger werden. Der Wunsch wäre da, allein aufgrund der Nationalismen, auch unterschiedlichen Strömungen und so weiter. Das ist nicht einfach. Man kann immer nur wieder drüber reden mit Politikern, mit Wirtschaftsführern in der Öffentlichkeit. Lass uns zusammen in Richtung Europa denken. Aber es ist ein recht dickes Brett.
Ein dickes Brett. Und du bist ja, du bist ja Brückenbauer und du bist ja sehr gut vernetzt in der Wirtschaft und auch in der Politik. Und ich glaube, eine Sache, dadurch, dass ihr global agiert und dass ihr, du kannst gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir so ein bisschen über das Thema Innovation sprechen. Ihr habt ja schon seit Jahren ein R&D-Center für Innovation im Menlo Park, also beim Stanford Campus in der Nähe. Du hast ja auch, wie ich anfangs gesagt habe, ihr seid ja vor allem medial bei mir jetzt, ich weiß nicht, wie bei allen anderen, durch den Bau der Tesla-Fabrik nochmal in den Fokus gerückt. Du hast mit solchen Unternehmen wie Tesla gearbeitet. Du hattest mehrere Meetings mit Elon Musk, wo du auch schon gesagt hast, wie guckst du auf internationale Unternehmer wie Elon Musk? Was hast du von dem gelernt und was können wir von dem vielleicht auch übernehmen?
Jetzt ist das natürlich hier immer auch inzwischen politisch etwas schwierig, weil er ja etwas hier und da speziell geworden ist, so auch mit seinem expliziten Einmischen als Unternehmer im Sinne von bitte wählt diese Partei oder sowas. Ich versuche da bei uns immer mehr so auch meine Rolle oder die andere Unternehmer, dass man sagt, das ist der Handlungsraum und das sind vielleicht Konsequenzen und da muss sich jeder selber verorten, wo er sein Kreuzchen macht an der Stelle. Ja, diese Tesla-Thematik hat uns natürlich einen brutalen medialen Schub gegeben, weil es einfach rauf und runter dekliniert worden ist, weil dieses ganze Bauvorhaben ja auch sehr speziell und eigen war mit den Rahmenbedingungen. Der hat ja zunächst ohne eine fertige Baugenehmigung gebaut, sondern immer sich abschnittsweise zum Weitermachen die Erlaubnis geholt, mit der Konsequenz, dass er am Ende die Gesamtgenehmigung brauchte und es ansonsten hätte rückbauen müssen. Dieser unternehmerische Mut, ich glaube an die Macht des Faktischen, das hätten die meisten deutschen Konzerne nie gemacht, weil sie vielleicht auch gesagt hätten, auf den deutschen Ämtern kann alles passieren und dann stehe ich da mit x 100 Millionen oder Milliarden Investment und kann das Ding nicht nutzen. Ja, der hat es einfach gemacht, weil er sagt, ich schaffe da so und so viele Arbeitsplätze, wird sich ja keiner trauen, irgendwie am Ende zu sagen, jetzt das durftest du alles nicht so. Was lernst du davon? Ich meine, er ist so als Persönlichkeit recht eigen, also aber also sehr fokussiert erstmal so. Hat, glaube ich, auch während der Gespräche dann mal gesagt, okay, wo müssen wir jetzt personell noch Veränderungen machen etc. Also immer sehr schnell in seinen Entscheidungen und sehr stark so diese Thematik over promise and under deliver. Das stehen wir Deutschen eigentlich nicht so drauf, wenn du sagst, das muss unbedingt da und dann sagen wir ja und dann wollen wir es auch können. Aber er sagt immer, wenn ich 200% fordere und weiß, es geht aber nur 100, dann ist bei 200% Forderung und ganz viel Druck kommt vielleicht am Ende 150% raus. Und dann bin ich halt mal 50% besser. Das ist so eine doch sehr pushige, vielleicht sehr amerikanische Logik, aber eine, die auf jeden Fall dieses gerade eben zitierte Geschwindigkeitsthema doch schon mal ganz gut angeht. So, ne? Also ich glaube, dieses Thema Mut und Geschwindigkeit sind sicherlich Tugenden, die man von Elon Musk als Unternehmer in jedem Fall entsprechend mal mitnehmen kann und eben große Visionen zu haben. Also wenn mir jemand gesagt hätte, da sitzt einer gerade im Startup-Bereich irgendwie auf Raketen und irgendwelche unterirdischen Vakuumtunnel, da hätte ich gesagt, der hat die falschen Tabletten genommen. Vielleicht hat er das auch, I don't know. Aber ich meine, am Ende hat sie ihn mega, mega erfolgreich quasi zum reichsten Mann der Welt gemacht. Und also dieses Thema Mut, Beherztheit, Geschwindigkeit, Schnelligkeit, das ist eine Thematik, die wir auch dringend brauchen, weil diese große Tugend dieser deutschen Gründlichkeit, ich kann bis auf die letzte Unterlegscheibe der Schraube, kann ich alles durchdeklinieren, habe alles gedacht, die hat natürlich in einer Zeit, die relativ, ich sag mal, linear verläuft, eine andere Bedeutung, als wenn ich sage, ich bin in einem exponentiellen, weil ich dann einfach diese Veränderungen anders und schneller greifen kann. Dann deswegen ist dieses amerikanische, diese Fehlerkultur im Sinne von, ja, ich mache einfach mal, so ein bisschen Trial and Error, natürlich heutzutage eine gewisse, zollt dem Tribut, dass man ein gewisses Maß an Dynamik auch machen muss. Das geht eben dann teilweise bis hin zu einer gewissen Oberflächlichkeit und dann gehen Sachen kaputt, Geld kaputt, Unternehmen kaputt, Emotionen kaputt. Wenn ich das jetzt beide im klassisch hegelschen Sinne von These und Antithese zu einer Synthese mache, wenn wir als deutsche Gründliche ein bisschen diese amerikanische Mut und Geschwindigkeit haben, dann haben wir vielleicht dieses berühmte Best of Both Worlds und das kann dann so ein bisschen auch unser Weg sein, der uns zum Erfolg führt.
Wir hatten, in diesem Jahr hatten wir Hans Königsmann, das war der vierte Mitarbeiter bei SpaceX für Elon und den haben wir auch gefragt, wie ist es eigentlich mit einem Elon Musk zusammenzuarbeiten und er hat eigentlich auch genau das beschrieben, wie du, der ist besessen und ich glaube, was er mitgegeben hat und vielleicht kannst du es so schreiben, er hat gesagt, vor allem ist es diese Fokussiertheit, diese Klarheit, aber immer mit dieser größeren Vision, mit diesem Ziel und dahin getrieben zu sein.
Vor allen Dingen eine ganz große Tugend, er ist ja auch wirklich durchaus jemand, der hat Bock auf technisches Detail. Auch da sind wir als Deutsche per se erstmal nicht schlecht. Wir sind viel, ich kann die jungen Menschen auch alle nur ermutigen, hier mal ein bisschen MINT und so weiter, also Technik studieren etc. Das ist, hat uns über Jahre lang sehr erfolgreich gemacht, sozusagen diese Technikverliebtheit, ob es Informatik oder Ingenieurwissenschaften sind etc. Aber das eigentliche Momentum ist, Sachen auf den Grund zu gehen, sie wirklich zu verstehen. Und da muss ich sagen, gibt es auch durchaus, obwohl es an anderen Stellen überhaupt keine Ähnlichkeiten zwischen Herrn Musk und meinem Vater gibt, aber dieses Hinterfragen von Themen, Hinterfragen eines Status quo, ja, das macht man so, ne? Also, wieso macht man denn das so? Und wer ist Mann überhaupt? Und geht's nicht besser? Herr Musk hat ja wirklich auch ganz stark dieses, ich sag mal, Value Engineering betrieben, indem er sukzessiv alle Teile eines Autos jetzt bei Tesla auseinandergedröselt hat. Und woraus besteht denn das eigentlich? Brauchst du das noch? Oder ist das in dem Produkt, was man am Markt so kauft, einfach mit drin? Aber ich für mich brauche es gar nicht. Und diese Thematik machen wir schon auch bei uns im Unternehmen. Wir gucken uns an, jetzt weiß ich, bei so einer Parkhausbeleuchtung, ja, kannst du irgendeine Lampe kaufen oder sagen, okay, wir gehen mal mit einem Lampenlieferant hin und sagen, wir brauchen genau diese Ausleuchtung nach der Ausleuchtungsvorschrift, die es bei uns gibt. Und hier wollen wir dieses Feature haben für eine, Stellplatz rot-grün im Sinne von ist frei, dann wollen wir das hier noch mit drin haben und daraufhin wollen wir genau nur das und diese Lampe haben. Und dann kannst du eben, wenn du sagst, ich möchte die auch 10.000 Mal oder 100.000 Mal kaufen, hast du auf einmal ein Ding, was genau das kann, was du brauchst, kostet aber 50% weniger etc. Und dieses mutige Vorandenken, wenn du das noch würzt mit was kann denn sowas in Zukunft sein? Wo gehen denn die Technologien hin? Was kann das vielleicht in 3 Jahren ist? Irgendeine Technologie entwickelt, die kann das nochmal 10% günstiger. Und immer wieder da reinzukriechen, zu sagen, was ist denn besser? Und das ist natürlich eine sehr gute Eigenschaft. Das ist ein positives Höher, Schneller, Weiter, Besser. Aber auf der, das hört sich sehr kapitalistisch an. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist gleichzeitig extrem. Es geht um Ressourcenschonen. Es geht um Sachen günstiger und damit leistbar zu machen für die Bevölkerung. Also das sind so diese Effekte, die man immer mit sehen muss für einen wirtschaftlichen Kreislauf. Ich möchte Waren schaffen, die gut sind, also die Bevölkerung braucht, die leistbar sind und natürlich heute idealerweise dann auch noch nachhaltig.
Was könnte eine Zukunftsvision für Deutschland und die deutsche Wirtschaft sein? Wo wollen wir? China hat jährlich ihre Pläne, die wissen ganz genau, wo sie sein wollen. Warum hat Deutschland nicht die Agenda 2030, 2050, 2100?
Ja, zunächst mal, weil der Staat ja nicht definiert, was die Staatssubjekte, also sprich Unternehmerinnen und Bürger machen. Glücklicherweise. Also ich möchte nicht in einer Planwirtschaft sein. Ich möchte auch nicht doktriniert bekommen, was ich A und B zu machen habe, was ich zu produzieren habe etc., sondern ich möchte immer wieder gucken, wie sehe ich die Realität, und dann möchte ich zusammen mit unseren Mitarbeitern unser Unternehmen in diese Erfolgsschiene ausrichten. Von daher glaube ich nicht, dass wir einen Staatsplan brauchen, sondern wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, dass man eben schnell und unkompliziert Themen umsetzen kann an der Stelle, dass man in der Gesamtschau, in der Bevölkerung einfach ein Momentum hat, wo wir gesagt haben, wir zusammen als Deutsche in Europa wollen erfolgreich sein, wir wollen gewinnen, wie bei so einem Sportsteam auch. Ich sag mal, die meisten Menschen machen die Erfahrung, dass Gewinnen mehr Spaß macht als Verlieren so. Und das braucht aber einen gewissen Spirit. Also ich sag mal, selbst ein Ronaldo oder Messi wird wahrscheinlich nicht gesagt haben, so als er so 13, 14 war, du pass mal auf, ich bin so ein geiles Talent, ich lass das mal mit dem Training, brauche ich nicht, bin einfach besser. Wird er nicht gemacht haben, ne? Da gibt es so einen schönen Satz, den meine Mutter mir immer zitiert, ich weiß nicht, ob das von Goethe war oder so, also Gaben, wer hätte sie nicht? Talente, Spielzeug für Kinder, nur den Fleiß macht den Meister, nur die Arbeit das Genie. Ist irgendwie ein bisschen Schleiferspruch, aber so ein bisschen, man kann es auch anders ausdrücken, von nichts kommt nichts. Ne? Und das ist Input-Output so. Ne? Und da brauchen wir auch eine gewisse Stimmung, auch auf allen Generationen, auch gerne bei den Älteren. So, wir wollen zusammen was schaffen. Ich glaube, dieses Stimmungshaltungskollektiv war auch damals so das Momentum, was damals die berühmten Trümmerfrauen nach dem Krieg plus eben dieses Wirtschaftswunder gesagt haben, wir schaffen das zusammen und wir gehen mal diese berühmte Extrameile. Wir überlegen nochmal, wie kann es noch ein bisschen besser gehen. Daraus ist dann dieses Made in Germany-Thema auch nochmal entsprechend wieder erstarkt etc. Und ich glaube, wenn wir sowas auf der Uhr haben, so eine Volkshaltung, will ich mal sagen, wobei Volkshaltung hört sich scheiße an, so eine Haltung untereinander, so wir alle, ja.
Also eine Vision ist so eine Gemeinschaft, also zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin, und das muss ja nicht der Staat vorgeben im Sinne von, wo die Wirtschaft, aber wie wollen wir als Land leben, wovon und in Zukunft auch.
Ja, ich meine, diese Grundsatzthematik ist, wir haben ja dieses Thema Vereinbarkeit von einer Bezahlbarkeit, also im Amerikanischen wird derzeit so groß dieses Thema Abundance diskutiert, das heißt, wie schaffe ich eine Politik, in der für den Bürger einfach viel leistbar ist, also jetzt explizit nicht konsumfeindlich, sondern ich baue guten, existenten Konsum, sodass jeder sagt, okay, mir geht es gut, und das ist sozusagen die neue Diskussionsrichtung in der amerikanischen Demokratie, vergleichbar mit unseren Sozialdemokraten, und die diskutieren das teilweise wohl auch so, weil das andere war ja so ein bisschen dieses dirigistische Staatsgläubige, das muss dann der Staat alles richten und zu sagen, nee, ich schaffe die Voraussetzungen als Staat, als starker Staat, dass dann eben die Wirtschaft gut funktioniert und dass ich eben alles ein bisschen besser habe. Und ich glaube, auch durch die technologischen Möglichkeiten geht das heute, auch durch Innovation, dass ich schaffe mehr Möglichkeiten eines guten und nachhaltigen Konsums. Das schafft wiederum eine gewisse Akzeptanz bei der Bevölkerung, weil man das Gefühl hat, mir geht's gut. Ja? Nicht, ich bin umgeben von Mangel, sondern mir geht's prinzipiell gut. Jetzt kann man das als zu konsumistisch irgendwie beurteilen, aber ich glaube nicht, dass wir sozusagen aus den Weinen der Politik das Volk dahin erziehen können, was sie wollen müssen. Und so diese rudimentären Themen, wenn man so sich anschaut, Maslow'sche Bedürfnis, Pyramide, also was will ich irgendwie dann essen, trinken, brauche Sicherheit und sonst was, so die sind nun mal da, und wenn wir das erstmal gewährleisten können im Kontext auch von der technologischen Entwicklung, dann haben wir erstmal viel für uns als Gesamt 80 Millionen Deutsche getan.
Was du beschreibst, ist, dass wir eigentlich wieder hungriger als Gesellschaft werden müssten. Da ist ja so ein bisschen die Gegenthese, oder befinden wir uns nicht gerade, ich finde diesen Begriff immer so passend, in einem Vollkaskostaat.
Absolut. Das ist natürlich eine Situation, da ist man dran gewöhnt. Und dann sagt man, was kann der Staat entsprechend dann noch für mich tun? Was muss er für mich absichern? Denn das ist ja auch vom Prinzip her legitim, wenn der Staat denn funktioniert. Und der Staat funktioniert dann, wenn eben auch ganz viel Wirtschaftssubjekte aufgrund von großem Erfolg Steuern zahlen. Weil irgendwo muss das ja dahin kommen, dass der Staat sagt, kann ich machen, will ich, tue ich und helfe ich. Und das ist so ein bisschen die Thematik, muss ich sagen, naja, es gibt ja so ein bisschen in der Sozialdemokratie diesen Spruch, ja, die starken Schultern müssen tragen. Und das ist auch prinzipiell okay, tun sie ja ohnehin auch schon, weil sie entsprechend mehr Steuern zahlen. Das ist auch gut so, ja. Aber du musst auch dafür sorgen, dass die starken Schultern stark sind, so. Und dann können wir das tun. Und die starken Schultern im Kontext von Staatsfinanzierung ist nun mal die Wirtschaft, ne? Weil wir bezahlen die meisten Steuern so. Und dieses Thema gemeinschaftlich hungrig erfolgreich und damit in der Lage, Staat und Sozialsystem zu bezahlen, das wäre schon mal ein guter Ansatz und nicht andersherum. Ich bin nicht der Überzeugung, dass wir sagen, wenn wir ganz viel Geld, aus welchen Quellen auch immer, dem Staat geben, dann macht er das schon richtig. Also die Erfahrung rein empirisch, muss man sich einmal gucken, was so passiert. So, ich will jetzt nicht sagen Berliner Flughafen oder sonst was, aber es gibt ganz viele verschiedene Beispiele, wie eben einfach irgendwas in diesem großen Moloch-Staat, der ja sehr unpersönlich ist, der auch nicht unbedingt so dieses Verantwortungsthema als Leitmotiv trägt, da ist zumindest meine Erfahrung und auch Überzeugung, dass der Staat das nicht macht, sondern wir als Bürger, als Unternehmen, als Startups, wir können da eine ganz andere Energie erzeugen, weil wir Verantwortung übernehmen, weil wir sagen, das ist meine Idee und mein Fortkommen und diese menschliche Triebfeder, die sollten wir nutzen.
Wenn wir jetzt das Gedankenexperiment machen und wir stellen uns Henrik Goldbeck für 5 Tage als Wirtschaftsminister vor, was wären so die ersten 5 Maßnahmen Deregulierung, wo du sagen würdest, das verspreche ich euch?
Tja, dann immer so diese Zauberformeln. Also ich meine, das wäre schon ziemlich vermessen, aber ich bin so cool drauf, dass ich das voll in der Checkung habe. Wahrscheinlich würde ich als erstes mal sagen, ChatGPT, was meinst du denn eigentlich? Und würde mal dann reflektieren, ob sich das klug anhört oder nicht. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, eine Thematik, die wichtig ist, ist auch dieses Thema Verantwortung auf Ebene des Staates so dahingehend zu bekommen, dass auch die Leute, die im Staat für uns, für den Staat arbeiten, auch Bock drauf haben, Verantwortung zu übernehmen und auch gefeiert werden für Erfolge. Ne? Wenn du sagst, so, du bist im Grunde genommen, ist deine Duktus als Beamter, du musst immer mit dem Rücken an der Wand lang gehen, weil es könnte dich ja jemand anhand der nicht beachteten Regeln abstrafen, dann ist das nicht besonders, you will not go out in the open, you will not conquer the field, ja, das ist relativ klar. Wenn du sagst, pass mal auf, du, liebes Amt, hast es geschafft, diese Art von Vorhaben so zu unterstützen, dass es jetzt realisiert wird in Rekordzeit. Wir feiern dich dafür. Wir geben dir sozusagen auch eine Prämie. Du wirst belohnt. Gute Leistung wird belohnt. Wenn es auch schafft, idealerweise sozusagen auf einer Ebene, ja, würden mich wahrscheinlich einige Pädagogen jetzt für kreuzigen, aber auch so auf so einer Lehrer- und Ausbilderebene. Gute Leistung wird belohnt. Wir müssen die Leute, die ihren Job geil machen, feiern. Das sind Helden für uns. Und ich glaube, das ist so das Haltungsmomentum. Und dafür gibt es in der Wirtschaft natürlich ganz einfache Themen auch, dass man versucht, gewisse, ja, man spricht da KPIs, also von Kennzahlen. Was ist denn eigentlich Erfolg? Dass man das auch an Kennzahlen dann festmachen kann. Ich glaube, damit könnten wir schon mal ganz, ganz viel machen, wenn wir...
Also Kulturwandel innerhalb des Staates ist das Erste. Das ist nach innen gerichtet. Was müssen wir nach außen verändern?
Ja, einfach auch zu sagen, ich habe Bock drauf, eben auch mal ein paar, du sagtest eben, na, der Politiker als solches ist doch dafür da, dass er Regeln macht. Ne? Der Politiker ist vielleicht auch genauso gut dafür da, Regeln abzuschaffen. Feier die Leute, die Regeln abschaffen und wieder mehr Freiheit ermöglichen. Zu sagen, für jedes Gesetz, das ich mache, muss ich 2 alte rausstreichen. Und dann kommst du so in so eine sozusagen Gesetzestriage und musst dann halt eben auch mal sagen, ja, das ist jetzt, wäre vielleicht, war damals ganz gut gemeint. Ist aber nicht mehr gut. Es gibt auch wirklich Mechanismen, und da möchte ich jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, weil das wirklich schon sehr, sagen wir mal, bauregulatorisch oder bauspezifisch auf den Grund geht. Aber es gibt Entitäten bei uns, die sind gemacht worden, um einen deutschen Staat in den 50er Jahren gerecht zu machen. Haben wir heute überhaupt nichts mehr mit gerechten Momenten zu tun. Die wabern einfach nur parasitär rum. Man muss Formulare ausfüllen, um denen gerecht zu werden. Man muss Geld an die bezahlen, damit die damit irgendwas machen. Aber die Daseinsberechtigung ist gleich null. Und wirklich, da, ja, let's see, ne? Also da wollen wir mal sehr gespannt drauf schauen.
Eine Sache, die ich von vielen Gästen in unserem Podcast immer wieder höre, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, das Problem mit der aktuellen Regierung und mit denen davor ist eigentlich das Thema Planungssicherheit. Dass sie sagen, es ist dadurch, dass keine Entscheidungen getroffen werden, kannst du halt auch nicht planen. Und egal, ob es Philipp Schröder ist von 1,5 Grad, der irgendwie ein großes Unicorn in Hamburg im Photovoltaik und sowas aufbaut, der sagt zum Beispiel, ich wünsche mir weniger Subventionen. Es wäre viel einfacher für mich, wenn wir einen freien Markt hätten, die besten Technologien setzen sich durch, aber jetzt kommen die Lobbyisten rein von den Automobilkonzernen, jetzt kommen die Lobbyisten von den Handwerksbetrieben rein, jetzt kommen die Lobbyisten rein und dieser ganze politische Diskurs und diese ganze Gesetzesgebung und Bürokratie entsteht eigentlich durch diese ganzen Interessensgruppen, die im Hintergrund arbeiten und ich dadurch überhaupt nicht 15 oder 15 Jahre mal planen kann.
Also von der Grundmaxime an der Stelle keine Subventionen oder weniger Subventionen und weniger Regeln, mehr individuelle Freiheit dafür, wenn jemand über die Stränge spricht und explizit das Gesetz bricht, soll er auch gerne dafür hart zur Rechenschaft genommen werden. Und daraus wird dann so eine Art von Momentum an der Stelle. Nun ist das gerade natürlich in solchen neuen Branchen, Energiebranche etc. so besonders relevant mit so einem Planungssicherheitsthema, weil ich da natürlich gucke, wie muss ich mein Geschäftsmodell entsprechend strukturieren und übermorgen geht das, was ich machen wollte, alles gar nicht mehr. Das ist natürlich so ein auch verständlicherweise sehr unbefriedigend, ist aber auch nicht für jede Branche immer der Fall. Das ist primär erstmal für neue Themen. Aber eine Sache ist natürlich ganz relevant. Wir müssen auch gucken, in welchem Umfeld wir uns bewegen, wenn wir natürlich, bevor wir irgendwas tun, alles versuchen, bis ins Müh durchzuregulieren, damit auf keinen Fall was Falsches geschehen kann, dann werden wir auf jeden Fall nicht Teil dieser Bewegung, dieses Marktes in der Welt sein. Kann man sagen, das ist doch nicht schlimm, machen die anderen. Muss man immer nur wissen, welche Konsequenzen das hat. Das war ja bei allen Themen so, Gentechnik, KI etc. Und du kannst überall diese Horrorszenarien machen und den moralischen Zeigefinger, aber was wäre, wenn? Und wir wissen aber nicht, ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht. Und wenn wir einfach sagen, nee, das sind alles so diese Themen, wo prinzipiell was Schlimmes hätte passieren können, dann nehmen wir uns einfach komplett aus der Gleichung raus. Und müssen wir aufpassen an der Stelle.
Ich glaube, was du beschreibst, ist ja vielerseits, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben dann irgendwie ein Umsetzungsproblem. Und jetzt lass uns mal auf Henrik Goldbeck als den Unternehmer, der politisch sehr engagiert ist, zurückkommen. Und du hast gesagt, ihr habt die Reise in Bielefeld gestartet, ihr seid dann über die Jahre mit gutem Timing dann irgendwie auch im Markt gewachsen. Dann kam das besagte Jahr 2020 und es flogen noch einige Flugzeuge hoben hier ab, aber die Autobahn stand leer und du hast sehnsüchtig darauf gewartet, dass diese Welt sich wieder öffnet. Zur gleichen Zeit hast du ja auch als einer der Initiatoren gesagt, irgendwie muss sich ja was im Land ändern. Und du hast gesagt, ich möchte mit dieser React-Initiative, möchte ich etwas bewegen. Nimm mich nochmal kurz mit, was ist die Idee von der React-Initiative, wie ist das Ganze losgegangen?
Ja, sie ist entstanden aus so dem damals, glaube ich, kollektiv gefühlten Zustand der Hilflosigkeit, wo du einfach sagst, hey, scheiße, der Strom ist alles jetzt abgesperrt, wir wissen nicht, was das mit uns macht und du bist entkoppelt von dem, was so passiert, weil das sind oben vielleicht ein paar Politiker, die das jetzt gerade regeln. Und das ist auch nicht gut, ja. Also, und als Unternehmer ist man ja eigentlich genau gerne in der gegenteiligen Situation. Man möchte gestalten können. Das ist so dieser Urtrieb des Unternehmens, rauszugehen, zu gestalten, zu schaffen, eine Idee zu haben und nach 2, 3, 4 Jahren zu sehen, wow, diese Realität ist jetzt tatsächlich, hat sich aus dieser Idee heraus manifestiert. So, und ich bin da einfach, glaube ich, war joggen oder sowas und war dann im Joggingprozess, dachte ich, ja, was kannst du denn jetzt machen? Das Einzige, was ich kann, was ich zu diesem Zeitpunkt mit einbringen kann, ich kenne Leute. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, so die ich aus meiner Vorzeit, was weiß ich, von damals Baden-Badener Unternehmergespräche oder sonstigen Netzwerken so kannte. Und gesagt, so fühlst du dich nicht gerade auch so scheiße hilflos? Und das resonierte natürlich, ne? So, und dann hast du schnell 2, 3, 4 interessante Leute hinter dir, irgendwelche DAX-CEOs oder CEOs von irgendwelchen großen Familienunternehmen und dann irgendwann ergibt sich so dieses Lemming-Momentum. Guck mal, der ist doch mit dabei, willst du nicht auch mit dabei sein? Jetzt haben wir eigentlich eine ganz coole, interessierte Gruppe von Menschen, die gesagt haben, ja, wir wollen da eben, wir lassen uns doch mal einfach überlegen, was wir machen können. Und daraus hat sich eigentlich bei einem ersten Treffen so ein bisschen die Idee ergeben, wir wollen dieses positive Zielbild Europa stützen, weil nur als Europa können wir was machen. Das ging dann am Anfang natürlich noch so ein bisschen über Gesundheitspolitik etc., wo es dann direkt Corona-related war, aber das waren ja am Ende auch nur wenige Monate an der Stelle. Wir haben relativ schnell gesagt, naja, wir wollen auf jeden Fall an so einer Stelle auch einfach mal ein Dialogpartner der Politik sein, weil in diesem Diskurs stellten wir eigentlich alle fest, naja, das sind zu entkoppelte Welten. Oben irgendwo die Politiker, die in sich selber und jeder für sich auch ganz normale, nette Menschen sind, aber in ihrem Politkosmos, in ihre Politzwänge gegossen sind. Und dann ist da die Wirtschaft. Und zum Dritten natürlich auch noch so, deswegen, ich meine, sitzen wir auch beide hier, gibt es ganz viele echt coole Menschen, über 80 Millionen hier in Deutschland, die dieses Land tragen, ja. Und dann sollte dann idealerweise nicht nur übereinander reden, sondern auch wirklich wissen, was bewegt diese Typen denn eigentlich? Und jeder hat so seinen Kosmos. Und wir als Wirtschaftsfuzis wissen halt, wie Wirtschaft funktioniert. Wann kann ich erfolgreich sein? Wann kann ich sozusagen gute Bauvorhaben umsetzen? Oder bei uns jetzt ganz konkret im Kontext des gesellschaftlichen Drucks, wie kann ich günstigen Wohnraum schaffen? Es geht, aber dafür muss man wirklich an der Stelle mit den Leuten sprechen, die Politiker müssen zuhören wollen. Und dann gibt es ganz viele furchtbar verstaubte Institute, Gremien, Verbände etc., die so einen recht blutleeren Austausch dann da pflegen. Und das, da habe ich gesagt, sowas will ich eigentlich nicht, sondern das Mensch zu Mensch. Man muss dazu sagen, ich war in grauer Vorzeit nach dem Studium tatsächlich mal Robinson-Club-Animateur, dass das Mensch zu Mensch, das passiert wirklich, ich sag mal, idealerweise beim Bier oder sowas. Und du sprichst, du siehst halt, das sind nicht irgendwie die Fuzzis und Bonzen da oben, sondern normale Menschen, die das Bestreben haben, auch einen positiven Beitrag in diese Gesellschaft mit reinzuspielen. Das sind wir Wirtschaftler, die meisten. Es gibt auch da schwarze Schafe, aber die meisten wollen. Und die sagen, ich für meinen Teil sage, unter den Rahmenbedingungen könnte ich besser arbeiten, erfolgreicher sein, mehr Steuern zahlen oder irgendwas für sinnvolle Organisationen auch mit Spenden. Whatever you do, wenn du erfolgreich bist, kannst du Sachen machen. Und diesen Dialog, auch diese Nähe auch zu sagen, mal abzuräumen, die Wirtschaftler sind irgendwie so, das geht eben in Gesprächsformaten. Und da haben wir eben diese React-Plattform gemeinschaftlich geschaffen mit Katrin Haug und Holger Fürmann zusammen und die kannten auch wiederum Leute und dann hat sich das so ein bisschen hin und her entsprechend ergeben und hat sich bis heute gehalten. Wenn ich jetzt sage, ganz konkret zählbares, sag doch mal dies und jenes, also wir haben an der ESMT einige Initiativen gemacht, wir haben entsprechend damals der Notwendigkeit die Leader Perspective auf Nachhaltigkeit so mal als Report gemacht. Das heißt, es gibt so eine Vielzahl von kleinen Themen, aber viel wichtiger als das ist, glaube ich, so dieser Dialog, dieses Netzwerk und zwar nicht sleazy oder irgendwie anrüchig. Ich habe das mal aus Scherz positiver Hinterzimmerismus genannt, wo du sagst, ja, du musst einen Raum haben, wo auch ein Politiker einfach mal ganz normal sagt, was er so persönlich denkt und du kannst mit dem auf Augenhöhe sprechen, da wird nichts Geheimes gemauschelt und vereinbart und so. Ich weiß, dass das total en vogue ist, dass das bei Netflix so immer gemacht wird und dann kommt die Weltverschwörung. Als Bielefelder weiß ich natürlich alles über Verschwörung. Ich bin die Verschwörung eigentlich, das habe ich in Wirklichkeit nicht, aber das wird sich erst nach dem Auflösen der Matrix zeigen, aber so viel in der nächsten Serie. So und deswegen ist das, glaube ich, auf dieser Austauschsituation so, dass man auch mehr zu Wahrheiten außerhalb auch dieses politischen Lagerzeugs. Oder bei den Wirtschaftsmenschen ist es ja so, dass man sagt, naja, du hast die Partikularinteresse, du willst ja, dass deinem Unternehmen besser geht. Das ist natürlich naheliegend, aber ich finde, die Aufgabe ist von uns immer, dass wir vermutlich idealerweise es schaffen, möglichst sachlich die Faktenlage zu schildern und nicht zu sagen, naja, wenn du dieses Gesetz so machst, dann kann ich was besser verkaufen, sondern zu sagen, wir denken, dass wir so und so besser anbieten können, dass uns und einfach zu sagen, unter den Rahmenbedingungen funktioniert Wirtschaft besser. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, diesen Anspruch müssen wir an uns selber auch haben.
Eine Sache, die mir vorhin schon aufgefallen ist und die du gerade wieder betont hast, und das richtet sich auch an viele Hörerinnen und Hörer, die dabei sind, die da oben und das mal zu entkoppeln. Und ich glaube, du bist gerade wieder ein Paradebeispiel dafür. Ich kenne das ja selber auch aus der Uni-Zeit. Du hast den Professor, diesen allmächtige Person, du nennst dich jetzt Wirtschaftsputzi, ne? Aber die Leute, die dich nicht kennen und dieses Gespräch mit dir führen, die denken, oh, Henrik Goldbeck. Und die lesen Forbes-Ranking mit Vermögen von X, Y, Z und sowas. Aber wie schaffen wir es, dass wir als Gesellschaft
mit der Politik, der Wirtschaft, aber auch die junge Generation. Und ihr habt das Thema Bildung bei euch. Wie kommen wir mehr in den Dialog und was sagst du auch jungen Menschen, die gerade am Anfang erstehen und die jetzt sagen, die hören dir zu und sagen, okay, ich habe irgendwie Bock, dieses Land wieder mitzugestalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der Wirtschaft kann ich was bewegen. Wie können die starten?
Also ich sag mal, es gibt ja nicht den Karriereweg in dem Sinne, sondern du kannst sagen, möchtest du, hast du Bock, dich beim großen Unternehmen mit einzubringen? Möchtest du ein Startup machen? Gehst du in die Politik? Ich glaube, so das Wichtigste ist einfach so dieses Grundgefühl zu sagen, ich mache was und ich sortiere erstmal, dass ich von meinem inneren Auge schaue, worauf habe ich denn wirklich Bock? Wo denke ich, dass ich ein bisschen was kann und wo, vor allen Dingen, wo habe ich Lust dazu? Weil idealerweise ist es normalerweise ist nach meiner Erfahrung so, wenn du wirklich Lust, wirklich Passion auf irgendwas hast, dann bist du darin auch richtig stark, ne? So, und die Passion muss jetzt nicht sein, boah, ich muss unbedingt ein Haus bauen, ne? Ich möchte die Gesellschaft eben vielleicht voranbringen und sagen, ja, ein Punkt davon ist, dass wir auch leistbaren Wohnraum schaffen oder eben CO2-neutrale Gebäudestrukturen etc. Und damit habe ich dann so eine Art von Schwungrad und mache auch noch das Unternehmen groß. Ich glaube, ganz wichtig ist immer dieses sich einbringen. Einfach zu sagen, das kann anfänglich über Social Media, Ideen teilen etc. sein und einfach sozusagen, ich beteilige mich, ich überlege, gehe zu Veranstaltungen hin und horche mal, wo kann ich inspiriert werden. Man muss nicht immer alles selber erfinden. Es gibt so unendlich viel Inspirationsquellen aus Medien oder eben einfach auch KI. Ich kann eine KI sagen, ich bin diese und jene Person. Das ist mir total wichtig. Was könnte denn toll sein für mich? Und dann fängst du an, mit der KI zu reden. Vielleicht kommt da auch was Interessantes bei raus. Da würde ich jetzt nicht dogmatisch sagen, musst du drauf hören, weil die ist total schlau, sondern es ist eine Quelle von vielen. Und ich glaube, dieser Dialog mit der Welt da draußen, medial oder mit Menschen, die du kennst, mit anderen Studenten oder anderen Auszubildenden etc., der bringt dich dann dahin und diese Wachheit, ich meine, Steve Jobs hat diesen berühmten Satz gesagt, stay hungry, stay foolish, das trifft es eigentlich ganz gut. Und dann sehe ich einfach auch bei uns die jungen Leute, die anfangen mitzudenken, sich einzubringen, Bock haben, die werden erfolgreich sein, Verantwortung übernehmen. Ich sehe, da vorne ist was nicht so gut, ich mache mir eine Lösung, wie kann es besser sein? Und dann, aus meinem Set von Erfahrungen, gehe ich da rein und sorge dafür.
Du hast eben Steve Jobs zitiert, ich glaube, ein Zitat von ihm hat mich sehr geprägt. Er hat gesagt, alles, was um dich herum geschaffen ist, wurde von Menschen, von anderen Menschen erschaffen. Also, und das ist ja auch wieder mit diesem Entkoppeln. Es ist eigentlich alles gar nicht so weit weg. Es ist theoretisch alles, was wir um uns herum sehen, wurde von Menschen geschaffen. Das heißt, du kannst das ja auch. Also es ist ja im Prinzip dein Skill, der dir fehlt oder das Wissen, aber du kannst dich ja dahin entwickeln. Und trotzdem stehen viele, und das sind nicht nur junge Menschen, auch erfahrene Menschen, die gucken drauf und sagen so, okay, ich habe vielleicht Ideen und sowas, aber wie komme ich an diese Netzwerke ran? Wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen? Was waren so deine ersten Hebel oder auch deine Learnings, wenn man jetzt drauf schaut? Wie kann man sich ein wirklich gutes Netzwerk aufbauen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, das in einem Zeitungsartikel letztes Mal so formuliert, Bock auf Menschen haben, so, ne? Das ist so das Kernthema für Netzwerk. Also ich meine, man kann natürlich auch so mehr so der Typ Forscher oder Schriftsteller sein, wo ich sage, da brauche ich eigentlich gar kein Netzwerk, da muss ich einfach nur in mich selber gehen und mit mir intern und der Welt einen Monodialog halten sozusagen. Ist eine andere Richtung. Aber wenn du sagst, in der Wirtschaft etc., in Politik, da brauchst du Netzwerk, Menschen, die ihre Ideen und Gedanken und vielleicht Emotionen mit dir teilen. Und da ist es einfach so, naja, es gibt verschiedenste Arten. Es fängt an mit Sportvereinen etc. So, da lernt man Leute kennen. Du gehst abends hin, bist auch mit dabei und bist vielleicht nicht der Erste, der sofort ins Bett geht, sondern bleibst im Dialog. Und tatsächlich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich habe ganz viel Netzwerk irgendwo in Anführungszeichen abends am Tresen auch aufgebaut, weil du einfach über menschliche Themen redest. Und dazu kommt natürlich dann irgendwo dein fachlicher Hintergrund. Aber wenn du über menschliche Themen connectest, der andere, boah, ey, mit dem Goldbeck habe ich Bock, irgendwie den nochmal anzurufen. Oder wenn der mich anruft, habe ich Bock, mit dem irgendwie mal abends essen zu gehen oder was weiß ich, so in der Richtung. Ne? Das sind so diese Thematiken, weil am Ende die meisten Menschen irgendwo insofern lustgetrieben sind, als dass man lieber Zeit mit Menschen verbringt, die man mag. Ich habe jetzt letztens mal eine Stunde mit Henry Kravitz, das ist nicht der Bruder von Lenny Kravitz, sondern Henry Kravitz, der Gründer von KKR, einer der größten Private Equity Unternehmen weltweit, gesprochen. Die haben so dieses ganz basale Motto, irgendwie do business with the people you like and trust. Das ist sehr rudimentär, aber da ist ganz viel drin. Ich glaube, ganz viele, so auch hier von euch Hörern, würden jetzt sagen so, stimmt, ist jetzt vielleicht nicht die einzige Erfolgsformel, aber das resoniert bei uns Menschen. Und deswegen, to like somebody, das hängt vom Kontakt ab, dass man miteinander redet, sich austauscht, vielleicht mal lacht etc. Das ist ja auch so eine Thematik, die viel zu selten auf den Punkt gebracht wird. Wo entsteht ein Netzwerk? Ja, weil das Gefühl, das ist auch lustig. Ne? Ich gehe dahin, weil ich eine gute Zeit habe. Das ist nichts, das hat nichts mit Spaßgesellschaft zu tun. Das ist einfach, wie Menschen sich miteinander verbinden und lachen. Freundlichkeit, nett, so einfach so das, was jeder intuitiv von sich selber weiß. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Netzwerk. Und wenn du das hast, dann nimmt er dich zu der nächsten Geschichte mit und dann machst du das genau und so geht das weiter. Und bei mir hat das zumindest ganz hervorragend so geklappt. Dann hatte ich auch natürlich eine ganz dankbare Ausgangsposition, aber das Netzwerk, was ich mir so aufgebaut habe, das ist auch ganz viel einfach aus dieser Situation heraus entstanden.
Und dieses Netzwerk trägt dann ja weiter, ne, und bringt solche Initiativen React zusammen, wo die Leute sagen, ich möchte auch wieder meine Zeit, die ich habe, wovon ich nicht viel habe, mit Menschen verbringen, die gemeinsame Interessen haben, mit denen ich Spaß haben kann, mit denen ich eine Runde Doppelkopf spielen kann und dann abends noch am Tresen. Was ist so das Zielbild von, wir haben anfangs sogar schon von Europa, aber wenn du jetzt nochmal einen Wunsch hast, wenn wir nochmal in das Jahr 2035, in 10 Jahren auf Deutschland gucken, was ist bis dahin passiert?
Idealerweise haben wir eine Art von, ich sag mal, eine Variante der Vereinigten Staaten von Europa, wo wir eben einfach in Europa näher zusammengerückt sind. Nicht immer noch mehr und noch mehr Regeln haben, sondern dass wir gucken, was sind die übergeordneten Regeln, an denen wir uns unser Europa festmachen. Wir haben eben schon über letztendlich eine Art von gemeinschaftlichem Finanzmarkt, das ist jetzt etwas sehr Fachliches gesprochen, was aber nicht gänzlich unwichtig ist, wenn wir es irgendwie schaffen würden, eine Art von Fiskalunion zu schaffen, wo er sagt, es gibt auch die gleichen steuerlichen Rahmenbedingungen, wir haben ein gemeinschaftliches Heer vielleicht an der Stelle, wo wir sagen, wir werden als Europa, als Art von besondere Art einer Mehrstaatennation irgendwo identifizieren wir uns. Das wäre schon cool. Und ich muss sagen, ich saß gestern Abend wieder mit unseren französischen Kollegen zusammen, mich bereichert das. Mir macht das unheimlich viel Spaß, sich mit den europäischen Kollegen auszutauschen, weil die haben alle auch so ein bisschen diese, sag mal, kognitive Diversität zu einem selber, weil sie einfach etwas anders aufgewachsen sind. Wir teilen schon ganz viele ähnliche Werte, aber eben es gibt auch spannende Momente, wo sie eben einfach anders sind. Auch darüber kann man sich gegenseitig wunderbar amüsieren und das ist so eine Toleranzsituation, die eine Dynamik, auch Kreativität erzeugt, wenn man dann über neue Wirtschaftsideen spricht, aber sie erzeugt auch ganz viel Toleranz und ich sag mal das Umarmen sozusagen einer Internationalität, was in den heutigen Tagen vielleicht wichtiger denn je ist. Meine Erfahrung mit Internationalität, Europa und darüber hinaus ist, je mehr man reist und wirklich auch seine sozialen Erlebnisse auch außerhalb des Landes und vielleicht des Kontinents entsprechend ausweitet, findet man auf dieser Welt ganz viele tolle Menschen, die im tiefen Herzen auch ganz, ganz ähnlich sind und auch ganz viel ähnliche Bestrebungen haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir alle unendlich unterschiedlich sind. Das mag sich so irgendwie durch irgendwelche Reportagen so, das ist dahinter, aber selbst Leute, die ganz anders aufgewachsen sind, hat man dann doch wieder ähnliche Humorthemen, wo man sich wieder seinen gemeinschaftlichen Nenner findet und das verbindet. Und ich glaube, wir brauchen heutzutage viel mehr Verbindung als immer dieses beständig Trennende.
Ein vereintes Europa 2035. Wenn wir uns anschauen und überlegen, was uns eint, und dann ist es doch das andere, aber diese Leistungskultur, wo wir uns ja schon differenzieren zu den Amerikanern und jetzt zu den Chinesen. Du hast einen Tag, also das eine ist, die Europäer zusammenbringen, diese Netzwerke pflegen, Politik, Dialog. Ich will nochmal auf diese Frage hinaus. Deine Woche hat auch 7 Tage. Deine Woche, ich weiß nicht, arbeitest du 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche? Wie sieht deine Arbeitswoche aus?
Interessanterweise habe ich mich heute gerade irgendwann mal selber gefragt, was heißt eigentlich arbeiten? Und das kann ich bei mir gar nicht so richtig definieren. Also ich habe keine Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, weil ich zu Hause eben auch mal E-Mails mache und so weiter, auf Nachrichten antworte, auch im Urlaub das tue, aber auch nicht ständig so, ne? Also das ist, ich kann da auch ganz gut hin und her switchen. Es belastet mich auch echt total null, ne? Also es ist halt so. Weil ich aber auch relativ schnell so einen inneren Switch habe, zu sagen, so, jetzt sind wir mal 3 Stunden lang irgendwie gerade nichts auf der Uhr, dann muss ich nicht erstmal ganz viel Zeit zum Runterkommen haben. Das ist so. Und ich habe eben ganz viele Veranstaltungen, die sich bei uns natürlich auch rund um Menschen und Treffen und über etwas reden sich drehen. Gestern zum Beispiel abends, war dann eben von morgens 8 im Büro bis abends 8 und dann sind wir gemeinschaftlich zum Essen gefahren. Das endete um 12 so. Und jetzt kannst du sagen, aber die letzten 4 Stunden werden wir essen gehen. Ja, aber da bist du natürlich, hier sprichst du nur über die Firma und so weiter. Aber trotzdem war es total nett. Also von daher ist es nicht jeden Tag so, aber ich weiß immer nicht ganz genau. Es ist aber auch genauso, dass ich sage, oh boah, ich habe jetzt irgendwie gerade mal 1,5 Stunden steht nichts im Kalender. Da ziehe ich mir mal die Joggingschuhe an und gehe mal rauslaufen. So ist mir dann auch egal, ne?
Was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
Ja, big Bullshit. Work-Life-Balance impliziert ja, dass es einen Unterschied zwischen Arbeit und Leben gibt. Und wenn ich Unternehmen so schlecht gestaltet habe, dass die Mitarbeiter immer sagen, oh, das eine ist es Arbeit und wenn ich da irgendwann das Büro dann verlasse, dann kann ich anfangen zu leben und dann wird's gut. So, dann habe ich was, das kann nicht unser Anspruch als Arbeitgeber sein. Natürlich ist nicht alles immer super und es gibt auch Zeiten, die vielleicht länger dauern, wo ich in einem schwierigen Projekt bin oder irgendwas, gerade eine ätzende Reportingpflicht habe, wo ich sage, das ist jetzt nun wirklich nicht so lustig. Aber grundsätzlich sollte man eine Kultur, eine Unternehmensumgebung schaffen, wo man eben auch lacht und Mensch ist und Spaß hat und dann gibt es eben nicht dieses Arbeit oder Leben. Und dann finde ich es immer ganz gut, wenn man ja am Ende dann noch relativ viel Verantwortung in die Korridore der Mitarbeiter gibt, so im Sinne von, guck du doch mal wirklich, wann brauchst du Homeoffice, wann ist es wirklich wichtig und wann ist es halt eben total cool, wenn du im Büro bist, weil du dich da nun mal einfach viel näher und spontaner mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kollegen austauscht und da kommt einfach viel mehr beieinander, weil es eben dieser Informationsfluss ist, der Emotionsfluss ist. Aber das kann man nie sklavisch vorschreiben, ne? Also es gibt ja auch völlig unterschiedliche Situationen im Leben von Menschen und das müssen wir auch als Unternehmen sehen. Es gibt Leute, die sind einfach in einer schwierigen Lage, was weiß ich, diese Trennung, Krankheit, whatnot, so. Und da musst du sagen, ist auch völlig okay, wenn jetzt einfach mal die Arbeitszeit deutlich weniger ist, weil die Kraftreserven einfach nicht da sind. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Situationen, wo du sagst, da ist irgendjemand, eine Person, die hat gerade total Bock auf das, was sie macht und sie möchte gerne mal jetzt Vollgas geben und das heißt vielleicht mal 70, 80 Stunden auch mal in der Woche. Kannst du sagen, nein, das ist nicht in der Arbeitsregel, da musst du dies und jenes, das können wir nicht erlauben und dann hast du hier die Arbeitszeitenvorschriften und links und rechts. Sondern ja, gib Gas, mach es.
Also in Deutschland diskutieren wir die 4-Tage-Woche. In China haben sie 996, from 9 to 9, 6 days a week.
Ja, dauerhaft ist es, ich finde es immer ein bisschen vermessen, wenn du sagst, so kommen dann so extra schlaue Schlümpfe aus der irgendwie New Work Community und sagen, ja, pass mal auf, das ist ganz einfach. Du musst einfach nur work smart, not hard. Sag ja, du bist ja total schlau, ne? Wie Bock darauf hat, seine Generation für seine Kinder bessere Rahmenbedingungen zu hinterlassen. Weißt du was? Der hat gut studiert und der arbeitet auch hart. Und dann ist es irgendwie auch Zeiteinsatz, mal Leistung so an der Stelle. Du kannst natürlich nicht dauerhaft irgendwie 80, 90 Stunden wirklich besonders produktiv sein. Aber wenn du ein gutes Arbeitsumfeld hast, dann kannst du auch schon mal in der Woche 50, 60, 70 Stunden arbeiten. Aber nicht immer so an der Stelle. Aber faktisch auch hier von nichts kommt nichts. Und wir sind nicht smarter als die Chinesen und die Inder. Und wenn die viel Gas geben, weil sie sagen, wir wollen wohin? Als Kollektiv, dann müssen wir uns der Situation stellen. Das ist wieder diese Schwerkraftdebatte. Du wirst es nicht wegdiskutieren, dass andere und du wirst den Ländern auch nicht vorschreiben können, dass sie im Kontext unserer sinnvollen Arbeitszeitenregelung doch lieber auch 4 Tage die Woche arbeiten sollten. Das werden sie nicht tun. Und deswegen müssen wir uns im Kontext dieses Trainings, wir müssen auch hungry und foolish bleiben. Ansonsten ist es ja auch eine gewisse Fiesheit den nachfolgenden Generationen gegenüber. Wir haben noch Kapital irgendwie in Deutschland. Wir gehören noch zu den wohlhabenderen Nationen. Wir sind auch nach wie vor eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Aber das ist kein Status quo, der irgendwo als Gesetz, als Naturgesetz da ist. Wenn wir einfach nicht mehr die Leistung auf die Kette kriegen, weil keiner mehr deutsche Produkte kaufen will, weil wir insgesamt sagen, wir arbeiten nur noch 3 Tage die Woche, dann wird das auf der Lasten der nächsten Generation. Hier die Jungs und Mädels, die jetzt von euch sich das anhören, die jetzt vielleicht 16, 17, 18 sind, dann freut euch mal auf eure Rente. Das wird lustig dann an der Stelle. Und deswegen ist es schon kollektiv. Wir müssen zusammen diese Power auf die Straße bringen, damit es auch den nächsten Generationen weiterhin gut geht. Idealerweise sogar noch besser als jetzt.
Lass uns mal auf diese besagte Generation, unsere Generation zu sprechen kommen.
Sind wir nicht eine Generation? Ich bin noch irgendwie...
Du bist Gen Z, ja.
So. Mit 49, das heißt, geht doch wohl noch als Gen Z durch, oder?
Aber du bist in einer Generation aufgewachsen und in einem Familienunternehmen, die ja sehr analog war. Und du hast jetzt quasi diese Transformation und Digitalisierung voll mitgestaltet und miterlebt. Was sind aus deiner Sicht, oder was waren Dinge, die du im Bereich Leadership in den letzten Jahren und auch davor auf die harte Art und Weise lernen musstest? Und wie hat sich dein Leadership-Stil entwickelt und verändert?
Also ich hatte damals in der Uni auch schon tatsächlich eine E-Mail-Adresse. Damals waren das so Rechner zugewiesen. Ich war so ufez@rz.uni-karlsruhe.de oder sowas. Also man hat irgendwie relativ lange schreiben müssen, bis man diese E-Mail-Adresse eingegeben hat. Nein, also ja, ich denke, meine Generation, wir sind so quasi so on the brink. Ja, wir haben schon irgendwo das, ich sag mal, Internet-Zeitalter schon aktiv miterlebt in der Adoleszenz dann und auch jetzt beruflich dann immer natürlich schon geschaut, dass wir die Vorteile und Möglichkeiten durch neue, entsprechend digitale Technologien dann auch nutzen können. Und das war auch so bei mir immer so ein bisschen diese Antriebsfeder zu sagen, was passiert denn jetzt gerade und was musst du machen? Das sind eben genau diese beiden Komponenten. Auf der einen Seite eben, was heißt das letztendlich auf der technologischen Seite und was heißt das im Umgang mit Menschen? Und da möchte ich, also Leadership, wenn du so willst, ne? Und da möchte ich schon so ein bisschen wieder zurückkommen auf die gleiche Thematik mit Netzwerk. Also es gibt Menschen, und respektiere ich auch, die sagen, nee, im Beruf brauchst du immer die Distanz. Aus verschiedenen Gründen, weil du kannst ja, früher hieß es immer so, ja, man, so irgendwie sagst du Arschloch oder sie Arschloch oder sonst was. Ja, wenn du da erst bist, dann hast du ohnehin was falsch gemacht. Idealerweise hast du einen guten, offenen Dialog und dann, wenn du irgendwie sagst, man klappt nicht mehr, dass man zusammenarbeitet, dann ist das immer schmerzhaft. Da muss man es, egal ob du oder sie, irgendwie dann die Themen offen und respektvoll auf den Punkt bringen. Ich glaube, für mich und Leadership ist dieses Thema Nahbarkeit immer eine große Thematik gewesen. Ich habe auch viele, die ich im Unternehmen als Freunde bezeichne, wirklich. Und ich fühle mich gut damit. Ja, ich bin schon mal massiv enttäuscht worden, wo ich das Gefühl hatte, wir sind richtig gute Freunde. Und dann wurde mir sozusagen der Dolch in den Rücken gestochen, gekündigt und dann mit Hilfe des Wettbewerbs eine Alternative aufgebaut und mit unseren eigenen Leuten. Das war not so nice in der Situation. Aber hey, wir sind nicht im Lande der Leibeigenschaft. Jeder darf machen, was er will. Und da muss man idealerweise gucken, dass man Leute um sich herum schaut, die einen gleichen Haltungs- und Wertekodex miteinander tragen. Und dass man eben Themen offen miteinander anspricht. Das ist für mich Leadership im Sinne von Menschlichkeit auch ganz stark so. Wie schaffen wir es, eine Situation der Offenheit hinzukriegen? Das ist für mich auch nicht so einfach, ne? Weil je mehr du irgendwie nach oben kommst, gerade in so großen Organisationen, desto weniger trauen sich die Leute, dir Sachen zu sagen. Und auch da muss ich in völliger Selbstehrlichkeit sagen, gibt es bestimmt Leute, Themen, die ich jetzt wissen müsste, eigentlich wissen sollte, die mir nicht gesagt werden, komm mal, weil, aus Angst oder Respekt. Und wir als Unternehmer können ja auch immer nur sagen, predige hört sich doof an, aber ich spreche immer darüber, was ist der Sollzustand? Wie möchte ich eigentlich gerne selber sein? Wie möchte ich das Unternehmen haben? Wie möchte ich den Umgang haben? Und das immer wieder betonen. Und idealerweise ist es so, dass es genug in das Gesamtunternehmen auch mit rein diffundiert, dass man sagt, ja, stimmt, das ist unsere Unternehmenskultur. Die haben wir natürlich auch in unserer Unternehmensleitlinie entsprechend festgeschrieben. Bei uns sind das Vertrauen, Verantwortung, Leistung, Menschlichkeit und Pioniergeist. Aber da musst du eben auch immer diese, in Anführungszeichen, das Geschichten erzählen, aber plausible, reelle Geschichten, nicht Lügenmärchen und Bullshit-Bingo. drüber reden, sich daran messen lassen und immer wieder. Es reicht nicht, dass du sagst, oh, ich habe ich da irgendwo mal, da kannst du auf Seite im Internet, kannst du klicken, was unsere Unternehmenskultur ist. Das funktioniert nicht, sondern eben reden und idealerweise miteinander reden.
Und was sind die Fähigkeiten, also glaubst du jetzt durch KI, weitere, mehr Technik, verändern sich diese Leadership Skills? Also ich würde mal sagen, die eine These ist, die ich gehört habe, wir brauchen weniger technisches Know-how, weil KI das irgendwie alles abbildet und wir brauchen mehr die zwischenmenschliche Kommunikation. Oder sagst du, nee, wir brauchen eigentlich weiterhin oder noch mehr technisches Know-how, Hard Skills. Wie verändert sich das?
Auf der Leadership-Ebene ist es das Konzertieren des menschlichen Miteinanders. Ja? Also du bist ja auch im Normalfall bei Unternehmen, größeren Unternehmen, nicht mehr selber der Chief Innovation Officer. Du musst einfach durchsteigen, worum geht's, und dann musst du die besten Leute für die richtigen Stellen finden und motivieren. Und denen mit denen im Dialog festzustellen können, wo geht die gemeinschaftliche Reise hin, und idealerweise die Leute begeistern können, dass sie sagen, finde ich super, mache ich mit. Ich bin selber angezündet, nicht weil du mich überredet hast, sondern ich bin davon überzeugt und ich brenne selber. Und wenn du die für dich gewonnen hast und die bleiben, dann hast du so eine unternehmerische Grunddynamik, und jedes Unternehmen ist natürlich extrem glücklich, wenn man sagt, man schafft eben diese, gab es diesen Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen, Leute, die einfach Bock haben mitzumachen, Unternehmer im Unternehmen, je mehr man das schafft, das geht natürlich nicht immer und überall, aber je mehr du diese Aktivquellen im Unternehmen hast, desto besser wird sich das Unternehmen auch entwickeln.
Und ich meine, Henrik, du wirst schon wahrscheinlich tausende Bewerbungsgespräche geführt haben, und wir reden jetzt über Leadership. Wenn jetzt diejenigen, also ich spüre schon deine Energie, ich glaube alle anderen auch, und jetzt sitzt jemand mit dir im Bewerbungsgespräch, was sind so typische Fragen, die du stellst?
Habe ich mich jetzt gar nicht so richtig. Also natürlich, ich möchte eigentlich erstmal so ein bisschen die Geschichte eines Menschen hören. Wieso hast du was gemacht? Ne? Also wirklich nochmal einfach so ganz langweilig in Anführungszeichen, oder eben das Gegenteil von langweilig. Erzähl mir dein Leben. Erzähl mir deine Beweggründe. Was treibt dich an fachlich? Was treibt dich an menschlich? Wo bist du gut? Wo bist du schlecht? Einfach so, wenn ich das plausibel höre, dann greife ich noch ein paar Mal ins Detail rein, sage, wie siehst du dies, wie siehst du jenes und so weiter. Aber diese Situation am Ende, es ist ja die Geschichte eines Menschen, wo er herkommt, wo er hingeht, fachlich und menschlich. So, that's it. Das ist das, was du in der Vergangenheit sozusagen, was du dir als Unternehmen hirest oder eben jemanden mit dazu holst. Und daraus versuchst du natürlich dir vorzustellen, wie geht die Geschichte weiter an der Stelle, und eben passt es vor allen Dingen eben auch von der Haltung her. Ich habe scherzhaft gesagt, dass so das Idealziel muss sein, so ein Unternehmen wirklich in einer durchgängig arschlochfreien Zone zu halten. So, das wird ja auch bei 13.500 Leuten nicht gelingen, aber die Leute, die ich so kenne, die sind zumindest mir gegenüber immer total nett jetzt. Okay, cool, weil da jetzt mal der Name Goldbeck draufsteht. So, aber ich glaube, auch bei den meisten ist das auch wirklich der tatsächliche State of Mind. Aber darum geht es natürlich am Ende. Diese Art von einfach gutes menschliches Miteinander pflegen. Da ist für mich eine ganz wichtige Thematik auch, was ich immer sage, wichtig ist bei uns. Und das ist so ein bisschen auch, wo ich mich immer mehr drauf konzentriere. Fühlt sich irgendwie was komisch an oder fühlt sich was menschlich nahbar greifbar an? Jeder darf Schwächen auch haben, wenn die für mich im Lebenslauf, also sozusagen, wenn das plausibel für sich anhört, wieso ist denn das alles so, dann ist das auch völlig okay. Und dann eben kommt so ein Grundrauschen, was ich so als Anspruchshaltung im Unternehmen habe. Lass uns einfach mal so was ganz Rudimentäres, lass uns alle freundlich miteinander sein. Ne? Das ist so, klar so. Ja, aber das macht echt einen riesen Unterschied. Also wir haben Leute, die kommen von außen rein und sagen, boah, das war total cool, die Leute sind alle freundlich und hilfsbereit hier. Ich sage, aber das ist doch total normal. Ich meine, also bist du doch so. Nein, es ist nicht normal. Aber so mit diesem Anspruch, ich glaube, wenn wir es insgesamt in Deutschland schaffen, dass wir mehr freundlich und hilfsbereit sind, dann wären wir schon ganz weiter.
100%. Und ich glaube auch, am Ende des Tages sind wir, du hast ja Red Ocean, Blue Ocean, und am Ende des Tages müsste es ja das gemeinsame Ziel sein, dass wir alle irgendwie ein besseres Leben wollen, eine bessere Gesellschaft, und dafür uns irgendwie tagtäglich, und das kann schon im Büro sein, wenn du morgens reinkommst und freundlich grüßt, ist das ja schon was anderes, als wenn ich in den Stromberg-Office reinlaufe und denke so, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Henrik, wir bewegen uns zum Ende des Gesprächs, und ich glaube, wir können zum Thema Europa, KI, deutscher Mittelstand noch stundenlang weiterreden. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall verstanden von dein Antrieb, den du schon relativ früh gefunden hast und hast gesagt, für mich bedeutet Unternehmertum und Wirtschaft eigentlich Gestaltungsspielraum. Also ich habe diesen Drang, ich hätte Journalist oder Schriftsteller werden können, aber ich habe ein Werkzeug an der Hand, um alles, was um mich herum passiert, kann ich zum Positiven beeinflussen. Und das kann auch, wenn mich als junger Mensch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann bedeutet das, du kannst doch trotzdem in die Wirtschaft gehen und das ist nicht der böse Kapitalismus, sondern du kannst mit deinem Wissen, mit deinem Antrieb an neuen Technologien, an neuen Prozessen bauen, wie ihr es gemacht habt, um für diesen positiven Wandel in der Welt beizutragen. Somit die vorletzte Frage ist, wenn du heute nochmal, sagen wir mal, 25 wärst, wie würdest du starten?
Ganz spannende Frage. Also es gibt jetzt sozusagen diese Deep Regret-Momente in meinem Lebenslauf eigentlich nicht. Es gab doofe Zeiten. Also was weiß ich, mein Jahr damals im Outback in Wisconsin war nicht so schön. Auch das in Rumänien war jetzt aus so einer reinen Fun-Perspektive vielleicht auch nicht so wirklich großartig. Es gab ein, zwei harte Berufsjahre, wo ich das Gefühl hatte, boah, bin ich jetzt hier, kann ich das, was ich können müsste? Ich glaube, das gibt ja immer so viele, die auch so das nachvollziehen können, wenn man eine gewisse Verantwortung kommt, dieses Imposter-Thema. So, ist man wirklich gut genug oder blendet man dann da nur? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat das eigentlich alles so ganz gut funktioniert. Ich würde also so als Thema mit auf den Weg geben, geht raus, interessiert euch für Menschen, interessiert euch für Themen, seid neugierig. Das sind so diese Kernthemen. Die habe ich auch damals auch als 25-Jähriger schon entsprechend verfolgt und die haben mich entsprechend auch immer weitergebracht. Diese Neugier und dann eben diese Freude am Gestalten. Also das ist so, ich glaube, ich bin da so tiefst überzeugt, dass die meisten Leute als Wesenseigenschaft eine Biophilie, also Liebe zum Leben und Wachsen haben. Das ist so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, originär angelegt in den meisten Pflanzen, Tieren und Menschen, ja, dass dieses Wachstumsprinzip kommt. Das ist auch nichts Böses. Ne? Ich bin überhaupt kein Freund von diesem komischen Degrowth-Narrativ. Wir gehen alle zurück irgendwie in die Wälder und machen Urlaub nur noch mit dem Fahrrad in der Vordereifel und das reicht doch, dann bist du zufrieden, sondern man kann positiv wachsen. Man kann Wachstum auch positiv gestalten, auch eben mit sinnvollen Technologien Fehler der Vergangenheit wieder gut machen. Da bin ich der Überzeugung, dass eben Wachstum auf der einen Seite Leid mindert, auf der anderen Seite eben auch persönlich Spaß macht. Wachstum ist gewisserweise eine Facette dieses eben beschriebenen Gewinns. So, ne? Und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen dieses Schöpferische, die Spaß am Gestalten. Das siehst du, wenn du Kinder betrachtest, frühkindlich von Anfang an, das siehst du an Bauklötzen und Lego etc. Aber das findest du auch in der Literatur seit Anbeginn aller Zeiten. Der Anfang der Bibel ist ein Schöpfungsprozess. Wir haben bei Goethe den berühmten Prometheus, hier bin ich nun vor Menschen nach meinem Bilde, diese gestalterische Energie und das macht auch Spaß. Und wenn du das auch noch teilst mit Menschen, ist es halt extra geil, weil zusammen etwas machen und zusammen Erfolge zu feiern, ist einfach dann ein schöneres Momentum und von daher bin ich prinzipiell nach wie vor zukunftsoptimistisch und hoffe, dass auch viele der Hörerinnen und Hörer sagen, ja komm, ein bisschen was machen in meinem Leben, ein bisschen Gas zu geben, ist vielleicht doch besser als nur maximal chillen, was ja auch hier und da mal gut ist, aber in der Gesamtschau ist sozusagen der Weg nach vorne doch schon der zufriedenstellendere.
100%. Also ich glaube, genau das, was du sagst, trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sind ja reingestartet ins Gespräch, haben gesagt, so, wir wollen mal in deinen Kopf gucken und wir wollen mal verstehen, wie du Europa denkst und fühlst und aktuell beobachtest und auch Deutschland. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Europa 2035, as a United State, also dass wir quasi noch europäischer denken und arbeiten. Dir macht es großen Spaß, mit deinen französischen Kollegen zusammenzusitzen und auch zu schauen, was ist da draußen eigentlich? Und eigentlich haben wir in Europa und in Deutschland nach wie vor die ganzen Komponenten, um nachhaltig zu wachsen. So, die Welt da draußen dreht sich schnell, aber es ist überhaupt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken müssen. Ich habe dich gefragt, was würdest du tun, wenn du jetzt die nächsten 5 Tage Wirtschaftsminister wärst? Also was wären die ersten Reformen? Also ich glaube, Bürokratieabbau kam mehrmals durch. Aber ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, eigentlich müssen wir es schaffen, den Staat an sich von innen nochmal zu transformieren und diesen Kulturwandel generell beim Staat, aber auch bei uns in der Gesellschaft, bei allen, die zuhören, zu starten, zu sagen, Zukunft macht eigentlich Lust. Und wie können wir eigentlich gemeinsam arbeiten und in den Dialog wiederkommen und nicht dieses entkoppelte die da oben und es hat nichts mit uns zu tun. Ich glaube, die Politik muss dafür viel tun, dass sie jetzt wieder runterkommen und dass wir quasi diesen Runden haben, aber dann kann auch wieder viel entstehen. Ich habe von dir mitgenommen, dass auch beim unternehmerischen Erfolg Timing nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. 1990 Armageddon-Stimmung bis 2005, wo du dann quasi eingestiegen bist in das Familienunternehmen. dann diese enorme Wachstumsgeschichte hingelegt habt. Ich habe von dir mitgenommen, was du von Elon Musk auch in der Hinsicht gelernt hast, ist zu sagen, immer wieder zu hinterfragen, weil das heißt, das machen wir schon immer so oder so wurde oder so macht man das. Ja, wer macht das denn so und was ist denn schon immer? Also ich glaube, da steckt noch ganz viel Innovationspotenzial, was wir in Deutschland hier heben können. Und ich habe von dir mitgenommen, dass auch du in deiner Reise vom Thema Leadership viel lernen musstest. Das ist auch mal Phasen, die nicht immer Spaß machen, hast du eben schon gesagt, aber dass man trotzdem durchstehen muss und ja, von viel kommt viel. Also Input, Output ist schon eine wesentliche Komponente für alle Menschen, die irgendwas bewegen wollen. Also es bleibt eigentlich nur noch die letzte Frage, Hendrik, womit wir immer diesen Podcast abschließen. Welche drei Gäste möchtest du uns empfehlen, mit denen wir auf jeden Fall weiter diese Zukunftsthemen besprechen sollen, wo du glaubst, dass sie eine Meinung, eine Idee vom Leben haben oder wie wir als Gesellschaft leben wollen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten?
Also wer eine ziemlich coole Fritte ist, ist Professor Martin Stuchter, der hat bei McKinsey das Sustainability-Thema damals aufgebaut, dann ein Beratungsunternehmen aufgebaut. Jetzt so die Idee, wie kann ich irgendwo das Naturkapital jedes einzelnen Polygons dieser Welt messen und als Wert auch darzustellen. Also visionär, gleichzeitig auch mit einem sehr feinen Humor und einem guten Weitblick, so spannende Persönlichkeit. Ja, ansonsten muss ich sagen, was wirklich auch immer witzig ist, ist tatsächlich mit Joko zu sprechen, weil der ist so irgendwie privat, wenn man sich so irgendwie gefühlt ist, das Gleiche, wie man so das, was er so im Fernsehen so auch macht. Und das ist schon auch mit einem Ambitionsniveau, aber eben auch very entertaining an der Stelle. Ansonsten auf so einer staatsmännischen Ebene kann ich auch durchaus den CEO der KfW entsprechend, den Stefan Wintels, empfehlen, der auch persönlich, ich kenne ihn nun persönlich wirklich sehr gut, weil wir gut befreundet sind, auch sehr humoristisch ist, harter Fußballfan, aber gleichzeitig natürlich immer das staatstragende Gewande tragen kann. Er ist aber ein sehr menschlicher Mensch mit gleichzeitig einer großen Verantwortung in dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik.
Und passenderweise, ihn haben wir bereits, oder wir sind gerade mit ihm im Gespräch, dass er nächstes Jahr bei uns auf den Gipfel kommt. An der Stelle, Hendrik, du warst auch herzlich eingeladen bei uns auf die große Bühne, damit wir das ganze Thema nochmal einem größeren Publikum zugänglich machen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Gedanken. Es hat großen Spaß gemacht und wir alle sind sehr gespannt, wie es mit React weitergeht, was dein Weg ist und wie Deutschland oder Europa 2035 dann wirklich aussieht. Also, vielen Dank.
Danke dir, Henny. We'll rock that.